Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich habe mir einen Joker angezogen, der sagt, nämlich jetzt, ich bin noch warm und da drüben sehe ich durchs Erdreich sich schlingeln einen kleinen Wurm. Hallo Björn!
Hallo, ich bin hier und mache Fotos in der Ecke von CRT-Fernsehgeräten.
Sehr gut, so kennt man dich. Der Röhrenprofessor ist wieder am Start. Du bist in meinem Herzen, wie jeder es sein sollte. Und ihr seht's am Titel. Ihr erkennt's vielleicht noch nicht, aber heute erwartet euch mal wieder die Besprechung eines neuen Survival-Horror-Spiels, welches so tut, als wäre es ein altes Survival-Horror-Spiel mit klassischen Tugenden quasi geremixed und für die aktuelle Zeit angepasst. Wir sprechen heute gemeinsam über das Horrorspiel Heartworm. Heartworm ist ein Titel, den ich tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit auf dem Schirm habe. Und wie immer, wir können das große Spreadsheet rausholen und unsere Haken setzen. Ist es eine Indie-Produktion? Ja! Ist es eine Ein-Mann-Entwicklung? Quasi ja! Kommt es nur auf Steam raus aktuell zum Erscheinen? Ja! Ihr seht, alle Haken können wir schon wieder setzen an der Stelle. Es erwartet euch absoluter Ink-Ribbon-Radio-Core an der Indie-Horrorspiel-Front. Und Björn, ich find's faszinierend, weil wir sind mittlerweile an so einem Punkt natürlich, wo wir auch viele dieser Titel besprochen haben, also neuen Survival-Horror-Spielen, die sich auch tatsächlich an der klassischen alten Survival-Horror-Formel orientieren, also klassisch im Sinne von die alten Resident Evils und die alten Silent Hills sozusagen, und dann aber jedes mittlerweile so ein eigenes Geschmäckle mitbringt. Ne? Wir hatten Anfang des Jahres bei uns auch Mute House besprochen, was so ganz klar auch natürlich die knallharte klassische Formel angewandt hat. Wir erinnern uns noch, zwanghaftes 4:3-Bild, alternativlose Panzersteuerung, eine Intention war hier völlig klar zu erkennen. Starker Fokus auf verkopfte Rätsel und Kampf war bei Mute House Anfang des Jahres der Fokus. Und Heartworm geht jetzt so ein Stück weit in eine andere Richtung und ist eher so Vibes-basiert und die Optik und die Stimmung, die es aufgreift und sich da vielleicht eher so ein Stück weit, ne, auch da das Buzzword, ihr könnt die Buzzword-Trommel wieder schlagen, meine Lieben da draußen, sich eher vielleicht so an einem Silent Hill orientieren, was dann auch gewisse Stimmung Aufbauelemente angeht. Und ich finde es faszinierend, dass wir jetzt mittlerweile so eine große Bandbreite haben und mittlerweile für jeden Geschmack sowas dabei ist, weil sich die ganzen Indie-Entwickler natürlich auch die Titel und ihre eigenen ja, Interpretationen daraus sozusagen sehr, sehr, sehr schön und freien Raum geben, um da ganz eigene neue Schöpfungen rauszubringen. Und ich will es gleich schon mal vorweg in den Raum schmeißen. Für mich ist Heartworm mit einer der besten dieser neuen Survival-Horror-Indie-Spiele und vielleicht jetzt schon eines meiner liebsten Spiele des Jahres aus gewissen Gründen. Das gleich mal so vorneweg. War bei mir lange auf der Uhr. Ich hab dich irgendwann mit ins Boot geholt, ne, Björn?
Ich weiß gar nicht mehr, ob du mich da drauf aufmerksam gemacht hast oder ob ich das random über Social Media gesehen habe vorher.
Ich kann dir sagen, bei wem wir das beide wahrscheinlich gepusht bekommen haben, bei der guten Sina. Grüße gehen raus, die uns das irgendwann in die Timeline gespielt hat. Genauso wird es bestimmt gewesen sein.
Das kann wahrscheinlich sein. Entweder Sina oder irgendjemand wie Ragnaroks oder so. Irgendwelchen solchen Leuten, die ich auch sehr wertschätze dafür, so eine bisschen Form von Kurator zu bekommen, weil ich meine, das ist jetzt ein Titel, je näher der Release gerückt ist, desto häufiger hat man eben auch schon mal davon mitbekommen. Aber ich glaube, Heartworm ist so ein Titel, von dem wir seit ein oder zwei Jahren wissen. Also das ist schon ein Spiel, da freut man sich eine ganze Weile drauf. Und dann ist es auch immer ganz interessant. Es ist so eine Mixtur aus Freude, aber auch, also zumindest bei mir, dann auch die Sorge, so, jetzt habe ich mich so lange darauf gefreut und das sieht ganz cool aus. Aber was ist, wenn es jetzt irgendwie doch scheiße ist? Ja, keine Ahnung. Ja, aber im Fall von Heartworm kann ich da auch sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Das ist nochmal ziemlich gut gegangen, würde ich sagen.
Absolut, ja. Ich hatte ja gerade schon die Vorschusslorbeeren hier in den Raum reingeschmissen. Du hast gerade schon gesagt, entwickelt ist das nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich ist der gute Vincent Adinolfi da schon seit 5 Jahren dran. Das ist das erste Spiel, was er entwickelt. In Eigenregie, dann irgendwann nach Jahren der Entwicklung wurde dann auch der entsprechende Publisher Dread XP darauf aufmerksam, hat sich das unter den Nagel gerissen, die kennt man vielleicht auch von der Haunted PS1 Disc, wer das nicht kennt, das ist so eine Art Indie-Spielsammlung, speziell für Horrorspiele, die eigentlich einmal im Jahr rauskommt, immer auch so zum Oktober und da entsprechend auch mal für Furore sorgt und genau solche Titel wie Heartworm vielleicht für den einen oder anderen auch aufs Radar wirft, also die Horror Community ist ja da immer sehr, sehr gut dabei, da auch solche Titel dann immer wieder wie massiertes Feuer in die Social Media Ether reinzuschmeißen. Und so war es auch für mich bei dem Titel. Und ich unterschreibe das, Björn, bei mir schwingt das auch so mit. Immer diese, das sieht total fantastisch und geil aus. Ich möchte es am liebsten jetzt sofort spielen. Und natürlich, wie hier in dem Fall, dann weißt du, da sitzt eine Person dran und werkelt da einfach für sich dran rum. Und natürlich habe ich dann auch entsprechend da mal ein Follow da gelassen und bin dem Entwickler gefolgt. Und ich habe sogar bei Heartworm, und das mache ich sonst nie, habe ich die erste Demo, die released worden ist auf Steam, habe ich mir sogar reingefahren. Und hab die so die Grundstimmung schon mal aufgesaugt und hab die Demo aber auch, bevor sie offiziell geendet hat, auch abgebrochen nach so 10 Minuten, weil ich mir schon gedacht habe, das wird geil. Wenn das so wird wie hier, dann bin ich vollkommen an Bord. Das wird richtig, richtig gut. Und jetzt ist es endlich draußen und es schickt sich wirklich an, sämtliche, nicht nur die Nostalgieboxen zu checken, sondern es fängt ab Minute 1 an, Dinge richtig zu machen für mich. Wenn wir das mal so einordnen können. Du startest dieses Spiel, es gibt ein Splash-Screen, ein fantastisches gezeichnetes Artwork, wo dann eben steht neues Spiel oder Spielladen oder Optionen. Und wenn du in dem Hauptmenü erstmal ein paar Sekunden lang nichts machst, dann schaltet Heartworm, so wie es die alten klassischen Horrorspiele, unter anderem auch das erste Silent Hill getan haben, in so einen Attract-Screen-FMV, wo du dann einfach wirklich so eine CGI-Cutscene bekommst, wo wir die Hauptfigur sehen. Und die Grafikqualität hat mich tatsächlich in dieser Cutscene so ein bisschen erinnert an das Intro von Luigi's Mansion. Das lag, glaube ich, in der Art und Weise daran, wie die Bäume gerendert waren. Und wir sehen quasi eine junge Dame mit einer relativ wunderschönen Kurzhaarfrisur und eben einem Joker-equipped. Alles schreit Gothic vom Einfluss und natürlich 90er-Jahre-Schick sozusagen. Und ja, wie sie eben auf ein Haus zuläuft, eine fantastisch surreale Szene baut sich vorher auf. Das Haus verformt sich, ein riesiger Glockenturm bricht aus der Mitte heraus und es sind so Bilder, die dir erstmal um die Ohren gefeuert werden, wo du dir denkst, wow, 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 das ist ja krass, das will ich unbedingt sofort spielen. Also in den 90ern, wenn das so auf der PlayStation 1 passiert wäre, wäre ich sofort an Bord gewesen und hätte bereitwillig den Startknopf gedrückt, um in dieses Spiel reinzuspringen. Und dann merkt man so, oh, okay, wir sind im Jahre 2025, wenn wir Start drücken und auf neues Spiel gehen, denn es gibt erstmal Optionen zum Auswählen und die finde ich in Heartworm so clever und so unaufgeregt verwoben mit dem Spielstart, weil du siehst deine Figur, wie sie so einen Gang entlang läuft und du kannst dann gewisse Optionen eben auswählen und die beziehen sich sowohl auf die grafische Darstellung, es gibt einen Look, der das Spiel so aussehen lässt, wie als hätte man Resident Evil 2 oder 3 durch einen Emulator auf dem PC auf höchste Einstellungen hochgeballert oder auch einen entsprechenden Pixel-Look, der das Spiel tatsächlich sehr, sehr adäquat so aussehen lässt wie ein PlayStation 1 Titel, aber immer noch ein bisschen zu gut, aber da kommen wir dann gleich drauf, weil das für mich einer der größten Pluspunkte dieses Spiels ist. Wir haben direkt zum Start die Möglichkeit zwischen der natürlich von mir vergötterten Panzersteuerung als auch dieser modernen Steuerung, die Figur dann eben so steuert, wie es die meisten wahrscheinlich heutzutage gewohnt sind. Wir haben trotzdem alternativlose fixe Kamera, aber wir haben, was den Kampf betrifft, eine Unterscheidung, die Heartworm hier auch relativ unaufgeregt einfach hat, wo andere Indie-Spieler aus einem ähnlichen Fahrwasser das tatsächlich nutzen als ihr großes Alleinstellungsmerkmal und jetzt da wahrscheinlich links und rechts sich langsam so die Augen ausheulen, weil sehr viele dieselbe Idee hatten. Nämlich Heartworm hat die klassische, der Panzersteuerung angepassten Kampfsteuerung, wo man dann eben stehen bleibt und die Figur zückt in dem Fall eine Kamera und schießt, oder wir können der Hauptfigur Sam über die Schulter gucken und die Kamera zoomt dynamisch rein über die Schulterperspektive der Figur. Wir bleiben trotzdem wie in Resident Evil 4 fix auf dem Boden stehen und bewegen uns dann auf der Stelle stehend quasi wie so ein Geschützturm, so wie man das aus Resident Evil 4 kennt, dem klassischen Resident Evil 4. Und das sind einfach die ersten paar Settings, die du da schon einstellen kannst, um dir deine Spielerfahrung so zurecht zu schnüren, wie es für dich passt. Und ich bin sehr interessiert an deinen Settings, Björn, weil ich habe natürlich Panzersteuerung, pixeligen Look, aber die Over-the-Shoulder Resident Evil 4 Kamera genommen für meinen Durchgang. Was hast du getan?
Ich hab's bei der Standardeinstellung gelassen, also weil ich dachte, all das, wie es standardmäßig ein- oder ausgestellt ist, das ist für mich so die was der Entwickler hauptsächlich so im Kopf hatte. Mhm. Und so habe ich es auch gelassen. Also das war, du hast die Panzersteuerung, du hast den klassischen PS1-Look, aber du hast die Over-the-Shoulder-Kamera. Weil das ist das eine, das eine Retro, der Aspekt, der von Anfang an aus ist, wenn du das Spiel das erste Mal startest. Und dann dachte ich so, okay, und das fühlt sich auch an, als ob da mehr Arbeit reingeflossen wäre. Und ich mag das auch tatsächlich, wie es im Spiel umgesetzt ist, also dass du dann, du hast nicht diesen von einem zum anderen Frame, dass du die Perspektive wechselst, weil das Spiel selber ist ja mit festen Kameraperspektiven, also die Kamera folgt dir, es ist so ein bisschen Code Veronica-Style.
Ja.
Aber ich hatte zuerst gedacht, dass wenn ich dann für Zielen die Taste drücke, dass ich dann sofort von einem auf dem anderen Frame in der Third Person bin. Aber das, was du hast, ist, dass die Kamera immer so ein bisschen dann reinzoomt, dass die Kamera so kurz da eben hinschwenkt und dann auch nachher wieder so rausschwenkt. Und das, muss ich sagen, war ein wirklich interessanter Effekt, je nachdem auch, wo gerade die Kamera, also die Third-Person-Kamera platziert war. Plus, ganz ehrlich, du brauchst es eigentlich auch, um ein paar der Collectibles zu finden.
Richtig.
Weil einige der Collectibles sind hinter Objekten versteckt, die du nicht einsehen kannst durch die Standardkamera. Aber wenn du dann in die Third Person gehst, dann kannst du um die Ecke gucken, dann kannst du eben
vor dich schauen.
In Ecken reinschauen, die die normale Kamera nicht präsentiert. Und da sind oftmals Sachen versteckt. Klar, du könntest jetzt auch hingehen und die ganze Zeit irgendwie die A-Taste oder so hämmern, um das dann zu finden, aber ich fand, das hat sich so ein bisschen mehr wie die intendierte Erfahrung angefühlt. Das eine, was ich nur Leuten definitiv empfehlen würde, ist der originale PS1-Look. Ich weiß,
unbedingt.
Das ist dann auch sehr subjektiv, aber ich muss sagen, dieser in Anführungszeichen moderne Look, das wirkt so wie im Emulator teilweise. Wenn ich da so PS1-Footage aus dem Emulator sehe und du hast dann die oftmals vorgerenderten Hintergründe oder nicht so detaillierten Hintergründe und dann aber diese super smoothen Charaktermodelle, das passt so null aufeinander, muss ich persönlich sagen. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall aktivieren. Beim Rest kann man so machen, wie man will. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich die Tank-Controls hier wirklich gut umgesetzt finde und ich habe auch mal hin und her gewechselt so zwischendurch. Und ich muss auch sagen, auch hier, das Spiel fühlt sich dadurch, also damit gemacht an. So, weil die freie Kontrolle, gerade wenn du es mit einem Analogstick oder so spielst, das ist immer so schwammig, wo jetzt, je nachdem, wo du den Stick hast, ob der, ist das jetzt, bist du in dem Quadranten, wo hast du den Wechsel, dass auf einmal die Person eine Drehung macht oder wieder ein bisschen weiter nach rechts vorne als irgendwie links läuft oder so. Das hat sich immer super ungenau angefühlt und mit den Tank Controls hatte ich meine, klar, mag ich natürlich auch, aber ich hatte schon bei sehr vielen Spielen, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr, das war das
Alisa?
Genau, Alisa, das da habe ich mich so bei die Tank Controls abgekotzt.
Ja, same.
Und hier in Heartworm sind die wirklich hervorragend. Also auch die 180-Grad-Wende, alles funktioniert, butterweich da drin und das komplette Spiel und die Kameraperspektiven und alles, die sind auch darauf ausgelegt. Also ich persönlich würde empfehlen, das bei den ganz normalen Standardeinstellungen zu belassen, weil so hat sich für mich auch das Spiel angefühlt, dafür wurde es gemacht.
Ja, und du hast gerade schon sehr viele Dinge erwähnt, dass das vereint so viele Dinge, die fast schon wie so ein Understatement einfach funktionieren in diesem Spiel. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, nochmal, gerade bei so einer Produktion, eine Person, die da hauptverantwortlich dran sitzt, die natürlich auch dann entsprechend Ressourcen hatte, aufgrund eines kleinen Publishing-Deals, aber vor allem eben auch, ich sag mal, Feedback und Gameplay-Tester aus der richtigen Ecke. Und das merkt man dem Titel extrem an, weil du hast gerade auch schon gesagt, die Steuerung ist so on point und die Steuerung ist sogar so on point, dass es das 1:1 Button-Layout ist, wie beim originalen Resident Evil. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ich habe das dann auch eben entsprechend mit einem PlayStation-Pad gespielt, damit ich da das gute Digi-Kreuz habe. Und es ist hier keine Selbstverständlichkeit, dass das alles so ist, wie es ist in diesem Spiel, weil auch schon andere Spiele bewiesen haben, dass man diese Steuerung auch ganz frei und neu kreativ belegen kann, obwohl das perfekte Steuerungsschema für Panzersteuerung schon 1996 beim ersten Resident Evil aus meiner Sicht komplett gelöst worden ist, inklusive dann in den folgenden Teilen mit dem Quick Turn und so weiter. Das ist alles, was die Tastenbelegung angeht, so on point und die Figur bewegt sich so geschmeidig dadurch und es ist so gut implementiert und auch die gerade schon von dir angesprochene Kamerafahrt, die fühlt sich so gut an. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Element in diesem Spiel, dass du wirklich, egal aus welcher Positionierung im Raum, in 99% der Fälle immer eine sehr, sehr gute Kamera-Zoom hast über die Schulterperspektive der Figur, die so fantastisch nahtlos rein und auch wieder rauszoomt in Relation zu deiner Position im Raum. Und das ist der nächste Knackpunkt. Heartworm ist zwar ein Spiel, welches vor oder statische Kamera hat oder halbstatische Kamera, die dann eben per Dollyfahrt, Resident Evil Code Veronica Style, dich verfolgt im Raum, aber eben keine vorgerenderten Hintergründe hat, analog auch zu Resident Evil Code Veronica, weil die Umgebungen sind trotzdem komplett 3D gerendert, weil du ja aufgrund dieser Third-Person-Over-the-Shoulder-Möglichkeit muss der ganze Raum ja da sein und muss ja sozusagen gerendert sein, dass du dich auch frei umgucken kannst. Und das ist auch noch so eine Sache, die ist nicht zu unterschätzen bei so einem Spiel, weil normalerweise kann man ja dann relativ gut sozusagen immer davon ausgehen, ja, das kann der Spieler ja gar nicht sehen, aber dadurch, dass du jederzeit natürlich in die Third-Person schauen kannst oder eben dich begeben kannst, muss ja immer irgendwie alles da sein. Das hat sowohl Einfluss auf die Architektur der Räume, sowohl Einfluss auch auf das ganze Game Design, wie die Örtlichkeiten aufgebaut sind, Größenverhältnisse, alles. Es ist alles on point. Und der nächste Punkt ist, dass Heartworm, und auch das hatten wir ja Anfang des Jahres, oder ich zumindest hatte das auch sehr zum Beispiel bei dem Mute House kritisiert, wo man gemerkt hat, der Entwickler hatte sich da auf eine spezielle Art von Kamerawinkel sehr eingeschossen. Die hat er scheinbar sehr geliebt. Das war immer dieser Shot mit irgendeinem Element sehr im Vordergrund und dich als Figur dann relativ verdeckt oder im Hintergrund. Ne? Das war so, das ist eine schöne Perspektive, die aber nicht unbedingt immer der Übersicht zuträglich ist. Und Heartworm ist hier auch aufgrund dieser dynamischen Kamera unfassbar inszeniert und hat auch Kamerafahrten und Kamerawinkel und nutzt die Kamera, wie es seinerzeit Silent Hill 1 tat. Mit einer, nochmal, fast schon Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit, dass mir teilweise der Kiefer immer wieder auf den Boden geklatscht ist und ich immer wieder gesagt habe, mein Gott, sieht das gerade phänomenal aus. Mein Gott, ist das gerade ein hübscher Winkel. Gott, ist das kreativ. Ist das fantastisch. Wie gut sieht das hier eigentlich alles aus? Und auch der von dir angesprochene Pixelfilter, der tut da sein Übriges. Weil ja, dieser Look, den du beschrieben hast, dass man sich das so einstellen kann, dass es wie aus dem Emulator entsprungen aussieht. Ich finde den auch furchtbar. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich den persönlich absolut zum Kotzen finde. Und es nicht nur wegen diesem Missverhältnis zwischen 3D gerenderten Figuren, die absolut clean und sauber aussehen und die vorgerenderten Hintergründe, die dann ihre Auflösung hinten runterpurzeln, sondern ich mag das einfach an sich nicht. Ich mag, dass es so ein bisschen ambivalent ist und dieser alte Look, wie das auf den Originalkonsolen oder eben auch wenn du nicht beim Emulator dann entsprechenden 3D-Renderer nach oben ballerst, das gibt dem Spielen so einen, vor allem bei so einem Horror-Titel, so einen dreckigen Look. Das darf auch so ein bisschen ambivalent sein und man erkennt vielleicht nicht immer alles zu 100% auf den ersten Blick sofort. Somit muss dein Gehirn vielleicht die ein oder andere Lücke schließen und Heartworm macht sich das aus meiner Sicht auch wie kein zweites zunutze und baut eben, weil es ja dann doch wieder ein modernes Spiel ist, natürlich mit einer, ich sag mal, für diese Art von Spiel in diesem Look grafischen Opulenz auf und überall bewegt sich was, vor allem so Wälder und wie sich Bäume und Gräser im Wind wiegen, Dinge, die auf der PlayStation 1 in der Opulenz so nie möglich gewesen wären, ne? Und das Spiel hat für mich grafisch so einen Zwischenschritt, wie als hätte es damals so eine PlayStation 1 Pro gegeben, so ein Pro-Modell, was so ein bisschen geiler ist, aber vielleicht noch nicht ganz an der grafischen Qualität von so einer PlayStation 2 kratzt, aber genau diesen Sweet Spot trifft der Titel irgendwie von seiner Optik, also das hilft vielleicht dem einen oder anderen so zur Orientierung, wenn man diesen Pixelfilter eben anhat. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig großartig. Also ich war visuell teilweise so schockverliebt in dieses Spiel. Und da gehen wir dann später noch drauf ein, was dann auch die Narrative angeht und so wie das Spiel sich präsentiert vom Vibe. Björn, wäre das damals rausgekommen und ich wäre so 16, 17 Jahre gewesen, Heartworm wäre Teil meiner Personality geworden. Ich sag's dir, wie es ist. Das kleine weinende Emo-Girlie in mir ist so unfassbar happy mit diesem Titel, weil der natürlich auch dann ganz bewusst diesen Vibe so mitbringt und so zelebriert und das auch so eine Art von Melancholie die ganze Zeit transportiert wird in dem Titel und dann eben auch in der grafischen Gestaltung und in der Optik. Da könnte ich mich reinlegen, wirklich. Das Spiel trifft so sehr einen Nerv bei mir, dass es dass kaum in Worte zu fassen ist, auch wenn ich es gerade verzweifelt versuche.
Ja, die eine Sache nur, was die nicht vorgerenderten Hintergründe betrifft, weil das Spiel definitiv versucht, den vorgerenderten Look darzustellen. Also ja. Du hast oftmals ist es auch, was ich da ganz interessant finde, dass es so eine Mixtur aus beiden Elementen erzeugt. Beispielsweise, wenn du ganz am Anfang zu diesem verlassenen Haus gehst, die Umgebung, das Gras oder die Bäume drumherum, die bewegen sich die ganze Zeit. Die sind animiert, so dass das Gras und die Bäume, die wehen im Wind. Das Haus selber, das sieht aus wie ein 2D-Element. Da sind so Ranken, die überall hochgewachsen sind und nirgendwo davon bewegt sich etwas. Da weht nichts am Wind, da hast du keine animierten Aspekte dran. Mhm. Und dadurch entsteht so ein, finde ich, fast schon, ich weiß gar nicht, wie es so zu 100% beschreiben soll, aber eben so ein Uncanny-Effekt. Also so etwas Unrealistisches, was aber dann wieder gut in den Horror reinpasst, weil es so, die restliche Umgebung, die bewegt sich alles, aber das Haus selber, das ist statisch und schaut so aus, als ob ich in irgendeinen alten PC oder PlayStation-Titel da reingucken würde. Und auch im Verlauf des Spiels hast du das immer mal wieder. Also du hast Gebiete, die komplett auch so wirken wie eben 3D-Echtzeit alles und Dinge bewegen sich und hier ist mal so ein bisschen Lighting irgendwo, was daherkommt. Du hast ja gerade auch das Element von diesen ganzen TV-Geräten, also diese CRTs, die immer am Flackern sind, das ist natürlich sehr stark im Spiel vertreten. Aber oftmals kommen dann wieder solche Elemente hinzu, wo du das Gefühl hast, wait, gucke ich da gerade auf einen vorgerenderten Hintergrund? Gerade die, ich würde sagen, wenn du in der, was ist das an sich? Also die zweite Welt, also wenn du davon ausgehst, später von dem Terminal, das zweite Gebiet, in das du reingehst, da wirkt alles sehr, also wenn wir da auch nochmal vielleicht dann drauf zu sprechen kommen später, aber das war etwas, wo ich das Gefühl habe, hier hat der Entwickler versucht, gerade die Ästhetik von Myst nachzuempfinden. Mhm. Also wie da eben auch die vorgerenderten Hintergründe aussahen. Und das muss ich halt generell sagen, dass das Spiel sehr viele unterschiedliche Ästhetiken miteinander kombiniert. Dass wenn du Anfang in dem Gebäude drin bist, ich hab schon, es kommt so, okay, du bist jetzt hier in dem wirklichen, das ist jetzt kein Herrenhaus, aber es ist so diese so ein klassisches Haus, was irgendwo im Nirgendwo steht, mit sehr vielen Treppen und Türen und allem möglichen. Aber ich hab oftmals mehr sogar ein Alone in the Dark Vibe bekommen von dem Abschnitt. Und dann später, wenn du in der, wenn du in so einem Vorort bist, dann kommt so das Silent Hill-artige sehr stark durch. Gerade wenn du auf einmal so auch in den verschneiten Bereich geworfen wirst oder du Hintergründe hast, die dieses Blau haben, diesen blauen Nebel, den du gerade in der Ästhetik von Silent Hill 1 sehr, sehr stark vertreten hast. Und dann vergeht es aber wieder in so eine Mistrichtung und dann hast du später so Clock Tower-Elemente und dann wird, also es kommen und dann halt wirklich sogar 1:1 Resident Evil Sachen, aber da ist so eine Mixtur drin, auch von den Umgebungen, in die du reingehst, wo es so ganz verschiedene klassische Horror-Tropes-Elemente aus diesen Spielen drin sind, dass so jetzt bist du mal in einem Krankenhaus kurz, jetzt bist du an irgendeiner U-Bahn-Station, jetzt bist du in der Kleinstadt unterwegs, in dem Vorort, ne, in dem Herrenhaus oder sonst was. Und diese Mixtur aus dem Ganzen, in so einer Welt zu sein, wo das Ganze auch funktioniert, also wo es auch diese paranormalen Begebenheiten aufmachen kann, das hier, oh, es ist eine ganz normale Straße und dann liegen aber 5000 VHS-Kassetten aufgetürmt rum. Oder du gehst durch irgendeine Tür rein und kommst dann in einem ganz anderen Gebiet wieder raus. So, das passt in diesem Spiel total und ich mag das auch, dass es sich diese Freiheiten dann wirklich nimmt, um permanent wieder etwas zu wechseln und wo was Neues hinzugehen, weil gerade bei der Spielzeit, und das ist auch eine Sache, die ich sehr gut finde von dem Titel, ich würde mal so sagen, für den ersten Durchgang so 5 bis 7 Stunden irgendwo wird man wahrscheinlich landen und das ist genau die richtige Menge und genau die richtige Zeit und dafür, dass das Spiel so viele unterschiedliche Gebiete reinballern kann. Also vor allem natürlich auch so im letzten Abschnitt, dass du permanent am Wechseln bist, hin und her für solche Sachen. Und dann auch nochmal diese, auch so, es gibt eine visuelle Sequenz, die halt direkt aus Silent Hill 4 kommen könnte. Und das, das sind so viele Elemente mit reingeworfen und ich mag das immer. Ich mag das immer, wenn du merkst bei so einem Spiel, das sind die Dinge, die inspiriert haben. Ne? Genauso wie bei Signalis, wo du halt aus den ganzen Anime-Sachen, die sie inspiriert haben, aber dann auch Silent Hill oder Resident Evil oder irgendwelche Adventure-Titel. Und das ist eine Sache, die, ich weiß, manche Leute könnten dann vielleicht sagen, oh, jetzt ist hier wieder eine Referenz. Aber es gibt wirklich, also es gibt eine Sache, die halt literally eine Referenz ist. Also wo es
richtig,
wo es wirklich so, aber da habe ich auch, das hat sich das Spiel auch verdient gehabt gegen Ende. Ich will das jetzt gar nicht spoilen.
Da habe ich wirklich von einem Ohr zum anderen gegrinst, als ich das gesehen habe.
Genau,
das war
genau.
Unfassbar.
Aber beim Rest ist es weniger die Referenz, sondern du siehst die Inspiration dahinter. Und ich finde, das ist immer was anderes. Das Spiel macht was Eigenes damit, aber du siehst diese ganz klaren Inspirationen, ohne jetzt zu, oh, das ist eine Referenz darauf, sondern vor allem, wenn du die Sachen nicht kennst, dann würdest du, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, dass es von irgendetwas aus einem Spiel oder so inspiriert wäre, sondern du würdest das dann denken, naja, okay, das ist jetzt hier einfach so drin, weil thematisch passt oder sonst was. Und das ist eine Sache, die Heartworm, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommt.
Das ist eine Form von Remix-Kultur, die jetzt natürlich vor allem in dem Genre und auch bei den von uns besprochenen Titeln natürlich sehr großen Anklang trifft. Und jetzt auch immer und immer mal wieder passiert und dieses Zitatgewitter, ne, einfach, ne. Kein Kunstwerk entsteht in einem Vakuum. Und hier sind ganz klar, der Entwickler hat sich seine Einflüsse auf die Brust geschrieben. Nochmal, eine Person hat daran 5 Jahre lang geschraubt. Und wenn man dem Social Media Meltdown mehrere Jahre lang gefolgt ist von der Person, der hat auch, glaube ich, nicht nur einmal darüber nachgedacht, aufzuhören, aufzugeben, um das alles an die Wand zu schmeißen und nicht mehr weiterzumachen, weil er sich uns selbst über seine Arbeit und sein Wirken so unsicher war, wie das halt immer so ist, ne? Imposter-Syndrom und so, kickt dann wahrscheinlich auch mal bei dem einen oder anderen, während andere da drauf gucken und sagen, geil, 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 gib's mir, schieß es mir in die Venen, ich will es am besten schon gestern gespielt haben. Und du hast gerade schon gesagt, Heartworm hat so eine Szene oder eine Stelle, wo ich sage, das würde ich als Referenz durchgehen lassen. Das andere sind so kleine Hutzieher. Und er versteckt natürlich die Einflüsse auch nicht bewusst. Aber es ist so viel Eigenständigkeit und so viel eigene Seele in dem, was wir dann letzten Endes erleben dürfen als fertiges Spiel, dass ich dem Titel das nicht negativ ankreiden kann. Weil es für mich eher dann charmant wirkt, als jemand, der jetzt auch schon, ne, Mitte 30 ist und den ganzen Bums mitgemacht hat. Deswegen reden wir zwar ja heute auch hier darüber. Es ist ja einfach so. Fühle ich mich da sehr geschmeichelt, aber nicht auf so eine, ja, okay, hier wird nur das Nostalgiezentrum angesprochen und das ist schon fast so ein bisschen widerliches Anbiedern, ne? So, na, kennst du das noch? Nee, auf dem Level ist es nicht, sondern es ist eher so, ah, guck mal, das habe ich erkannt, das ist ja schön, das ist ja toll. Also als Survival-Horror-Fan, der den ganzen Kram irgendwie erlebt hat, fühlt man sich da eher so in so einem Wimmelbild der Freude wieder. Aber lass uns doch mal kurz reden oder vielleicht mal die Leute auch mal abholen, narrativ, wo wir uns so befinden und wer wir sind, weil uns das auch wieder zu dem ein oder anderen Gameplay-Element zurückführen wird. Denn Heartworm hat auch hier einige Sachen, die dem ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommen, wenn wir so drüber reden. Natürlich eine verstrickte Story, die sich eher so am psychologischen Horror orientiert. Unsere Hauptfigur Sam braucht selbstverständlich eine Motivation, um irgendwo alleine hinzufahren, irgendwo in die Wälder. Und es gibt erstmal aus dem Off eine eingesprochene Sequenz, wo Sam eine Person, entweder einen Brief oder so eine Aufnahme adressiert und ihr im Endeffekt sagt, hey, komm mich bitte nicht suchen. Wenn du das hier hörst, bin ich eh schon weg, aber ich kann die Sache nicht ruhen lassen. Nach allem, was passiert ist, und ich muss da jetzt hinfahren, ansonsten finde ich keine Ruhe mehr.
Hey. Sorry you haven't heard from me in a while. I've been busy trying to find out about this place. You're not gonna believe me, and I don't even know if I really believe it myself, but I guess a part of me must, because I'm going. It's far, on an abandoned road, a few miles from that power plant in the mountains. It was hard to find anything about it. I started on message boards, and I ended up in a chat room talking with people who know people who know people who've gone. They said a lot of crazy stuff, but the one thing that they all agreed on is that in that house, there's a room that can take you to the other side, to see the people that you've lost again. The thing is, no one who's gone has ever come back, and that's why I'm writing you. Not for advice, not to get you to talk me out of going. Actually, by the time you read this, I'll already be there. I just wanted to let you know, in case I don't come back. That way you won't be wondering where I've gone. Either way, you don't have to worry about me anymore. I'm sorry, but I don't have any other choice. I just can't keep going on not knowing.
So brockenhaft kriegen wir das eben auch mit als Voice-Over und man sagt sich, ja, das reicht mir als Motivation, jetzt fahren wir einfach in die Wälder und Sam fährt mit dem Auto irgendwo ins Nirgendwo an so ein einsames, verlassenes Herrenhaus sozusagen, was halt irgendwo in den USA rumsteht. Man kennt diese typischen Holzhütten, alles ist aus Holz gebaut, weiß angestrichen von außen, wunderschön ab vom Schlag. Im Hintergrund sehen wir eine Silhouette von irgend so einem Industriegebiet in der Ferne, also irgendwo in den Wäldern hat sich irgendjemand niedergelassen und hat ein Haus gebaut. Im Inventar, das ist der nächste Punkt, der wieder an klassischen Survival-Horror erinnert, haben wir 6 Plätze, in denen befinden sich Zigaretten, eine Kamera, in die wir Filme einlegen und besagte Filme. Ich glaube, 12 Stück am Anfang an der Zahl. Und wir haben die Kontrolle über unsere Figur, können aus dem Kofferraum, wenn wir das Spiel schon mehrfach durchgespielt haben, uns zusätzliche Kostüme auswählen, was ich auch wundervoll finde, dass das Spiel direkt schon von Anfang an klar macht, hallo, ich bin ein klassisches Survival-Horror-Spiel, hier kann man Kostüme freischalten und das nicht zu knapp. Und bewegen uns eben auf das Haus zu, alles ist idyllisch, der Wind weht durch die Blätter, fantastische Musik klingt uns schon in den Ohren und wir betreten dieses Haus und dann wird es relativ dunkel. Und auch hier, eine der Optionen, die wir am Anfang des Spiels auswählen können, ist nämlich, was passiert eigentlich beim Betreten dieses Hauses? Kriegen wir eine Türsequenz, die wir wegdrücken können oder die wir nicht wegdrücken können? Ich habe mich natürlich für nicht wegdrücken entschieden, weil ich auch ein Narr bin, der da auch gerne diese 2-3 Sekunden in Kauf nimmt, aber es sind wundervolle Türsequenzen. Also auch
oh
hier,
mein Gott, die sehen so gut aus. Holy shit.
Das ist insane. Das stellt jedes klassische Resident Evil mit seinen Türsequenzen in den Schatten, was Heartworm hier abliefert. Durch so 1-2 kleine Kniffs einfach einen Schattenwurf auf die Tür zu ballern und das sieht immer gut aus. Das ist auch immer ein dreidimensionales Objekt, was sich öffnet. Das ist unfassbar. Ich war dankbar über jede neue Tür, die ich öffnen durfte. Und es gibt so viele verschiedene. Es gibt so viele Türen in diesem Spiel, die auch alle immer entsprechend einzigartig animiert sind, wenn sie sich öffnen und einzigartig aussehen. Es ist fantastisch. Und dann steht man da rüstet seine Kamera aus. Man wird wohlig an Project Zero erinnert und denkt sich, wir können Dinge totknipsen. Und genau so wird es dann nämlich auch im Laufe der Zeit sein. Aber hier, ich hatte gerade schon gesagt, ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Und auch hier nimmt Heartworm diese Remix-Kultur, unter der ich das jetzt einfach mal zusammenfassen würde, und hat da eine schöne kleine Idee. Damit steht es auch nicht alleine da und es ist auch nicht das erste Spiel, was das so macht, aber ich finde das so charmant, dass man hier, wenn man in einem dunklen Gang steht, einfach, wenn man die Kamera ausgerüstet hat, einen Knopf drücken kann, um ohne einen der Filme sozusagen als Munition zu verschwenden, einfach den Blitz auslösen kann, um einen Bereich kurz zu erleuchten. Und das ist auch wieder, das ist so ein bisschen unrealistisch und videospielig, aber es ist so geil, weil die Umgebung ist ja trotzdem in Echtzeit dreidimensional gerendert, das heißt, wir haben hier auch echtzeitdynamischen Schattenwurf, was immer geil aussieht. Du kriegst so für eine Sekunde, kriegst du so die Schatten von so einem Geländer an die Wand geworfen und dann ist es so, als würde der Lichtblitz so nachhallen. Es simuliert, glaube ich, eher so ein bisschen, wie die Augen sich anpassen würden, aber in dem Moment, wo du Perspektiven korrekt den Blitz ausgelöst hat, bleibt quasi so eine Lichtkugel, die dann, wo es dann immer wieder dimmer wird. Das ist so ein geiler Effekt, Björn. Und so bewegt man sich erstmal durch dieses Haus und in der Art und Weise, wie das passiert, hat es mich tatsächlich auch hier, du hast es schon erwähnt, erstmal so ein Alone in the Dark erinnert, ne? Irgend so ein Herrenhaus irgendwo in den Wäldern, aber auch gleichzeitig an sowas wie zum Beispiel Rule of Rose, wo man dieses Waisenhaus am Anfang erkundet, weil da noch nicht so viel Gefahr lauert, um es mal so zu formulieren, sondern du eher an die Steuerung, die Raumerkundung und die Rätsel herangeführt wirst in einem relativen Safe Space, der nur dafür da ist, um dir gewisse Dinge schon mal zu zeigen, dich mit gewissen Dingen vertraut zu machen und den Vibe aufzubauen. Und holy shit, hat das Ding Vibes bis unter die Decke. War ich so verliebt schon da in die Ästhetik und in die Stimmung, die hier aufgemacht wird. Und wirklich, die Sam, unsere Hauptfigur, gibt immer mal wieder auch so Voice-Over, wo sie quasi zu sich selber spricht. Natürlich ist es eine Art von narrativer Erzählweise, die uns als Spielfigur Hintergrund über Sam gibt. Aber sie erzählt einfach auch immer so ihre Gedanken über sich. Und dann kriegt man so aus dieser introspektiven Erzählweise aus der Figur selbst sozusagen raus, wie sie jetzt gerade fühlt oder gewisse Situationen interpretiert. Und das ist aber auch nicht so sehr benutzt, dass sie die ganze Zeit redet, sondern immer nur so an gewissen Punkten, wo man dann auch tatsächlich gern mal stehen bleibt und zuhört, was dann eben so geschildert wird.
Sometimes I wonder if I spend more time thinking about death than the average person. My grandfather died a while back. I know it happens to everyone, but it almost feels like I'm obsessed. It's frustrating. No matter what I try, my thoughts always circle back to the one thing I can't control, my own mortality. I came all the way out here not knowing if I'll get the answers I need. I just hope it's worth it.
Das fand ich toll, dass diese Erkundung erstmal so im Vordergrund steht und dass das Spiel erstmal so die ersten 10, 15 Minuten lang nur Atmosphäre aufbaut. Und sich da eben so reinlehnt in diese Erkundung und auch die Rätsel, die dann gelöst werden wollen in diesem Herrenhaus. Fantastisch, Björn. Wirklich ganz fantastisch. Also über die Rätsel müssen wir wirklich noch reden. Da sind nämlich auch so ein paar Kaliber dabei, wo ich mir denke, ach, muss das sein?
Ja, es ist, ich meine, es dient, es ist in dem Sinne auch ganz gut gelöst, dass du den Story, also du hast ja auch eine Story-Begründung dafür. Dass ja die Protagonistin Sam hat irgendwie gehört, da scheint so ein Portal zu sein, wo du in die alternative Welt tauchen kannst, um Informationen zu bekommen. Ne? Also darum geht's ja.
Ja, so typisches Urban Myth einfach, ne? Wie man es so kennt. Ne? In dem Haus spukt's, da gehe ich hin.
da geht's ja. Ja, aber es ist ja schon auch mit dem sehr mit so einer Gewissheit, dass alle Leute, die vorher dahin gegangen sind, nie wieder zurückgekommen sind. Also du hast nie wieder was von diesen Leuten gehört. Und sie ist ja auch von Beginn an in der Handlung ready, dann nicht mehr zurückzukommen. Also das ist ja, sie ist ja schon an einem Punkt, wo sie so weit ist, zu sagen, mir ist das wichtiger als jetzt alles andere. Und wenn ich dann eben nicht mehr zurückkomme, dann ist das so.
Ja.
Und dieses Haus dient dann als Schwelle zu dieser anderen Welt. Und das heißt auch, in diesem Haus wirst du jetzt auch keine Kämpfe haben. Also da gehst du erstmal nur rum, um das Ganze zu erkunden. Du kriegst so ein bisschen die Backstory von dem Ort, wie du eben schon gesagt hast, du kriegst so die grundlegenden Mechaniken beigebracht, auch wie das Kombinieren von Items, die Truhe, die sich ja in dem Speicherraum befindet, wo das Spiel direkt auch sagt, die sind wie bei einem klassischen Resident Evil alle miteinander verbunden, das limitierte so Inventar. So all die Sachen, die kommen da schon mal hin. Und dementsprechend bist du dann, sobald du in diese alternative Welt dann reinreist, dann auch gut vorbereitet, jetzt bis auf die Kämpfe. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich mochte, weil du hast ja schon die Kamera die ganze Zeit, du kannst dann auch eben schon da durchgucken, du hast auch schon Munition, aber du hast noch keine Vorstellung, wie die Kämpfe ablaufen. Und ich war während dieses Intros tatsächlich ein bisschen angespannt, weil kein Gegner gekommen ist, weil es mich so lange hat warten lassen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, na, irgendwann habe ich realisiert, ja, hier im Intro werden keine Gegner mehr kommen, ich muss erst durch das Portal, dann hat das Spiel auch so die Logik, dass nur da eben auch Gegner warten können und nicht in der echten Welt. Aber es hat in mir selber so ein bisschen diese Anspannung aufgebaut. Also ja, wie wird denn das dann nachher aussehen? Wie laufen denn die Kämpfe tatsächlich ab? Was können das denn für Gegner sein, die mich hier erwarten? Und von daher war das so der für mich ein wirklich guter, klassischer Horroraufbau. Ja. Also wo es so langsam Stück für Stück mich da so ein bisschen reingeholt hat, du die Erzählung bekommst von einer alten Person, die hier eben gelebt hat und da auch Dinge passiert sind, die Umgebung immer schön dunkel bleibt und dann auch in so einen Keller reingeht, die Musik, also generell die Musik in dem Spiel ist halt herausragend, aber da auch schon mal explizit in dem Keller ganz gut was aufbaut, und auch die Kamera bereits hier perfekt eingesetzt wird, gerade auch durch den, wenn du im zweiten Stockwerk nachher in so einem Gang bist, wo die Wände vollgepackt sind mit VHS-Kassetten.
Oh,
also
ja.
In so einer absurden Menge, wo du halt wirklich denkst, die Person, die hier gewohnt hat, die muss jeden Tag alles mit VHS-Kassetten gefilmt haben, um auch nur ansatzweise auf diese Menge zu kommen. Und während du da durchläufst, dann hast du auch diese wunderschöne Kamerafahrt, nur um dann am Ende ein Item aufzuheben und dann wieder dadurch zurückzugehen. Aber diese ganze Ästhetik, die damit schon aufgemacht wird im Intro, muss ich sagen, ist halt absolut fantastisch.
Es ist so großartig, weil das, was du alles schon angesprochen hast, die Stimmung. Wir müssen uns da noch so ein bisschen im Kreis drehen, weil ich glaube, für diejenigen, die es vielleicht nicht erlebt haben, weil zu jung, oder diejenigen, die es erlebt haben, müssen wir den Erinnerungsbaum vielleicht mal so ein bisschen rütteln. Das Spiel spielt in den 90ern. Es macht sich diese Ästhetik auch hier wieder so ein bisschen zunutze. Du hast gerade schon angesprochen, VHS, CRT-Geräte sind quasi der normale Standard, den du halt auch in diesen Wohnungen findest sozusagen und in diesem Anwesen auch. Und mit dieser Ästhetik wird auch gespielt, generell mit so statischen Elementen, Bildkrisseln und so. Das ist ein Theme, was so durchgezogen wird, wo man sagen könnte, ja, da könnte man sich jetzt wieder das nächste Produkt, was sich so an diese Nostalgie anbietet. Aber ich muss dazu sagen, hier ist diese Stimmung, auf die man sich einschießt. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, die Hauptfigur Sam. Allein schon die narrative Motivation. Ne? Das ist auch so dieses typische trauriger, melancholischer Teenager, fährt irgendwo hin, sagt, das Leben ist sowieso schon scheiße genug und wenn ich nicht mehr wiederkomme, ist auch nicht so schlimm, aber ich muss diesem Drang nachgehen, so dieser Vibe, den man vielleicht auch aus Filmen kennt aus der Zeit, ne, eiskalte Engel, sowas in die Richtung, ne, das ist diese Art von 90er Jahre, Anfang 2000, rotziger Teenager, der aber sehr, also so tief traurig irgendwie ist und diese Melancholie, das ist es, melancholische Stimmung, die hier transportiert wird und das wird in allen Ecken und Enden eingefangen. Du hast gerade schon mal angesprochen, den Soundtrack, der ist wunderschön. Dieses Safe Room Theme, eines der All-Time Greatest, schon jetzt. Großartig. Und dass dieses Theme, was mit dem Safe Room, sozusagen mit der Safe Room Musik aufgesogen wird vom Spieler wahrscheinlich am bewusstesten, das wird auch musikalisch immer mal wieder eingesetzt und überall wieder eingeträufelt, wie bei jedem guten Soundtrack, der was auf sich hält, gibt es so gewisse Versatzstücke, die man immer und immer wieder erkennt und die dann eben auch wieder dazu Einzug halten. Und das ganze Spiel hat diese Melancholie und hat sich das so auf die Fahne geschrieben, dass das ist die Stimmung, die transportiert werden soll. Und dann erfährt man natürlich auch im Laufe der Geschichte, dass Sam hat irgendwie schon so tragische Lebensumstände und wurde sehr häufig schon mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert im Familienkreis und so weiter und so fort. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum sie schwarze Klamotten trägt und traurig ist. Weißt du? Das ist irgendwie so eine Stimmung, die sehr dann auch für diese Art von Spiel irgendwo einzigartig ist, die man vielleicht noch am ehesten so einem Silent Hill zuschreibt, aber so unter der Haube. Und Silent Hill ist viel aggressiver und viel gruseliger und sehr, sehr, sehr viel mehr Horror und in your face. Und da auch vielleicht zur Unterscheidung Heartworm ist das nicht so. Das ist nie so richtig krass gruselig, sondern das ist eher so dieser Schauer, und dann eher, wie ich schon sagte, diese Traurigkeit, die das Spiel eigentlich eher so vermittelt in einer gewissen Art und Weise. Und das, was du beschrieben hast, sagen wir mal, dieses erste Gebiet, das ist wie ein Tutorial und dann kippt das ja so völlig in den Surrealismus und in den Impossible Space. Hast du ja vorhin auch schon mal angedeutet, mit welcher Vielfalt es den Spieler erschlägt, mit Schauplätzen und Ideen, die dann natürlich auch wieder so ein bisschen, ne, vielleicht das ein oder andere mal da rausgezogen und dann hier rausgezogen, aber ich war wirklich beeindruckt im Laufe der doch knackigen Spielzeit, was einem da an Schauplätze und Schauwerte um die Ohren gefeuert wird, dass es eben nicht so langweilig ist. Hier natürlich auch hier wieder konträr, es ist nicht so diese eine große Location, wie so ein Herrenhaus, wie in so einem Resident Evil, was du dir so komplett Stück für Stück erschließt, macht das Spiel zumindest zum Ende hin, hat man da auch eher den Fokus so in die Richtung, sondern es sind eher so große Orte, auch hier eher so Silent Hill stadterkundungsmäßig, die du dir dann erschließt, Stück für Stück, wo du dann halt auch, wie man es kennt, typisch, ja, Items zusammenträgst. In der Regel hast du ein großes Puzzle, an dem du sozusagen arbeitest, wo du halt mehrere Dinge zu einem Ort trägst und dazwischen gibt's immer wieder kleine, die dir dann wie die Karotte vor die Nase halten und du immer weißt, aha, ich habe den Gegenstand, jetzt kann ich da und da hin. Man kennt's, so diese typische Perlenschnur, die diese Art von Spiel ja auch irgendwo abfeiert. Aber du hast ja gerade schon gesagt, nachdem wir unseren, ich sag mal, Übergang haben in diese andere Welt, die Sam ja so sehr gesucht hat, sind wir sowohl als Spieler als auch als Sam selbst sehr davon überrascht, was uns denn da entgegenstapft. Denn ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die ersten paar Minuten überfordert man einen auch richtig. Ne? Du wirst ja reingeworfen und plötzlich sind überall Gegner in den Straßen, durch die du dich bewegst. Man hat dann so ein urbanes Setting erstmal, vielleicht können wir noch so viel mit aufgreifen, wo du dich quasi, ja, scheinbar durch Sams alte Nachbarschaft bewegst in einer doch eher pervertierten Version und dann eben so statisch rauschende Monster auf einen zuwanken, die so ein bisschen aussehen, wie als hätte man jemand durch so einen Röhrenfernseher-Grissel hätte man damit überschüttet und das ist quasi im Endeffekt dasselbe Charaktermodell von Sam, nur halt eben diesem statischen Filter, die langsam auf sie zuwanken entsprechend und nach ihr schlagen, aber auch so einen Move drauf haben, mit dem sie dich als Spielfigur verlangsamen können, dass eben zu 100% Wegrennen nicht immer valide ist, vor allem in beengten Räumen. Und je nachdem, wo du dich hinwendest und gehst und stehst, sind diese ersten paar Minuten in diesem urbanen Setting schon stressig. Zumindest ging es mir so am Anfang, weil du dich da erstmal mit dem Kampf vertraut machst und wie das dann funktioniert und die Kamera und die lädt wieder auf, ne, und dann kriegst du so den Intervall rein, wie du quasi deine Schüsse abgibst und so weiter und so fort. Das ist alles nicht besonders schwer und die Kämpfe sind eigentlich auch nicht besonders anspruchsvoll, aber das ist schon am Anfang erstmal, glaube ich, so eine Intention gewesen, dass man da so eine Überforderung reinbringt. Aber das ist auch nicht das, womit Heartworm so brilliert. Da war zum Beispiel Mute House Anfang des Jahres war deutlich taktischer. Der Kampf war deutlich wichtiger und eben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle frustrierender, weil er mehr von dir abverlangt hat. Da ist das Spiel hier schon doch eher verzeihlicher, was auch irgendwo an der Waffe liegt. Ne? Eine Kamera, die einen Blitz hat, da musst du vielleicht nicht immer so zu 100% genau drauf, ne? Und kannst du dir dann auch immer relativ schnell dich so ein bisschen hinbullshitten und den einen oder anderen Glückstreffer landest du dann doch auch mal leichter, über die Schulter vor allem. Dementsprechend war das für mich dann, also ich bin da relativ routiniert durchgeflowt und ich bin auch nicht einmal gestorben in dem Spiel.
Ja, same, da ging's mir genauso. Also die Das Einzige, wo ich sagen würde, dass ich generell die Heil-Items überhaupt gebraucht habe. Vor allem du, selbst wenn du ein paar Mal getroffen wirst, also es hat das Menü selber ästhetisch erinnert zwar mehr an Silent Hill, aber der Aufbau mit den limitierten Plätzen und dann auch, dass du wirklich diese klassische Heart-Rate-Monitor mit der Farbe und dann fine, cautious, sowas eben hast, das ist natürlich Resident Evil. Und selbst wenn du so zwei, dreimal getroffen wirst, dann war ich immer noch im feinen Bereich. Und die einzigen Momente, wo ich die Heil-Items wirklich gebraucht habe, das waren die Bosskämpfe.
Ja.
Das waren so die einzigen Momente, wo ich wirklich auf die Heil-Items zurückgegriffen habe. Bei den Feinden jetzt im ersten Bereich, also es war am Anfang war so ein bisschen die Sorge da, weil du siehst dann so diese blaue statische Variante und dann gibt's noch die rote und der Unterschied ist, dass die roten so rein und raus gehen in die Sichtbarkeit. Also, dass du diese blauen statischen Gegner, die siehst du dann permanent, wie sie umherwandern, auch so ein bisschen so depressiv sind und irgendwann, wenn sie dich sehen, dann kommen sie so langsam auf dich hingeschlurft. Und die roten, die verhalten sich genauso, aber teilweise verschwinden sie und dann siehst du eben nur noch so ein rotes Leuchten, wo sie ungefähr sind und währenddessen kannst du sie nicht angreifen. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass diese Gegner im ganzen restlichen Spiel dann sein werden, ne? So thematisch von, oh, alles basiert eben auf mir und jetzt werde ich verschiedene Varianten von diesen Static-Gegnern haben. Dem ist zum Glück nicht so. Also das Spiel baut dann auch in den verschiedenen Gebieten thematisch passende Gegnertypen ein. Aber es hat sich für mich bis auf ganz, ganz wenige Momente so angefühlt, dass du den Kämpfen eher aus dem Weg gehst. Also ich will nicht mal sagen sollst, aber es hat sich viel zu einfach angefühlt. Also in den Außen, ich meine, das ist klar, in einem Silent Hill ist es genauso. Du brauchst in keinem der Silent Hill-Spiele, wenn du außerhalb der Gebäude unterwegs bist, brauchst du nirgendwo einen Gegner töten. Du kannst an allem problemlos vorbeilaufen. Die Gegner werden dich, selbst die Hunde, nicht wirklich einholen. Den kannst du noch relativ gut ausweichen.
Ja.
Und auch hier ist das der Fall, dass du den Gegnern gut ausweichen kannst. Das eine Interessante, was dann Heartworm aber macht, ist, dass bei den statischen Feinden am Anfang sie manchmal wie so ein, keine Ahnung, sieht aus wie so ein bisschen Feenstaub, der um dich rum.
Ja, es ist so ein Kraftfeld, was dich eben
langsamt. Genau, die dich dann am Boden festhalten und du kannst dann auch versuchen, dich daraus zu befreien, indem du einfach in eine Richtung läufst, aber du weißt jetzt nicht so, oh, klappt das jetzt wirklich? Und die andere Möglichkeit, sich zu verteidigen, ist dann in den Kampf reinzugehen und den Gegner zu attackieren. Und auch da mag ich es, dass du nicht einfach nur so 3-4 Schüsse machst und der Gegner ist tot, sondern nach jedem Schuss wechselt er die Position und dann kommt immer so ein Stück näher auf dich zu und spawnt dann auf einmal so ein bisschen mehr links von dir oder ein bisschen mehr rechts von dir. Und gerade wenn du festhängst und nicht schnell sagen kannst, okay, dann mache ich jetzt die 180-Grad-Wende und lauf weg, dann feststehen muss und schießen, oh, braucht er dieses Mal 4 oder 5 Schüsse? Und das kann schon einen guten Panikmoment auslösen.
Ja.
Ansonsten ist es selbst in den Gebäuden relativ einfach, den Feinden auszuweichen. Und selbst wenn du mal getroffen wirst, dann macht das nicht wirklich was aus. Ich hatte mehr als genug Heil-Items. Das war selbst bei den Bossen, wo ich, also gerade beim ersten Boss wusste ich nicht, dass ein Boss kommen wird und hatte nur ein Heil-Item bei mir. Und dann habe ich, glaube ich, ein weiteres oder so in der Boss-Stage gefunden. Und bei den restlichen Encountern hatte ich immer so 2 Sachen bei mir. Und das hat mehr als ausgereicht, um die zu bekämpfen. Und ich glaube, du hast auch nur 3 Bosse im gesamten Spiel, müssten das, glaube ich, sein.
Ja.
Waren das genau. Mhm. Und so beim letzten habe ich dann natürlich noch alles mitgenommen, was ich hatte. Aber ja, mir ging's da genauso wie dir. Ich bin im Spiel kein einziges Mal gestorben, hab aber auch das Interesse, mal die Speedrun-Challenges zu machen. Weil es gibt tatsächlich einen Erfolg. Für eines der Kostüme ist das auch, glaube ich, dass du unter einer Stunde durchkommen musst. Das ist jetzt nicht so krass, weil, wie gesagt, mein erster Durchgang war irgendwas so 5 oder 6 Stunden, glaube ich. Und wenn du weißt, was du zu tun hast, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer. Aber dann musst du wirklich allem ausweichen, so gut es dann geht. Ich wollte es nur sagen, so dass Heartworm ist jetzt kein Spiel, was großartiges Survival-Horror Kampfsystem besitzt, sondern auch da mehr, oh, ich laufe jetzt ein bisschen um die Gegner rum und dann entscheide ich, ist es jetzt praktischer, den Gegner hier zu bekämpfen oder an ihm vorbeizulaufen? Ich hatte nur durch diese Taktik gegen Ende unfassbar viel Munition, weil es gibt auch nur einen Munitionstypen.
Ja, ja.
Du hast ganz normale, das ist nicht wie bei Project Zero, wo du 4, 5 verschiedene Filmtypen hast, die mehr und mehr Schaden machen, sondern du hast hier eine Filmrolle und das war's dann. Und du hast dann eben auch von den Heil-Items, da gibt es Bandagen und so ein, keine Ahnung, so eine komische Flasche oder so, Antidote-Kram. Und die kannst du verbinden und dann wird magischerweise da draus so ein kompletter Arzneikasten. Und die kannst du auch so finden. Und das ist so dein Heil-Item. Und das ist relativ, relativ simpel. Und auch die Items, die du findest, und du kannst relativ früh im Spiel, schon im ersten Gebiet, ein Upgrade für dein Inventar finden, dass du statt 6, 8 tragen kannst. Und danach hatte ich nie wieder irgendein Problem mit den Items. Also
absolut, ja.
Leute, die sich vielleicht Sorgen machen, okay, klassischer Survival Horror, feste Kameraperspektiven, ich muss zum Zielen stehen bleiben, weiß ich nicht, wie gut ich damit klarkomme. Also ich muss sagen, dass Heartworm auf jeden Fall zu den einfachsten Spielen des Genres zählt. Also ich würde das so, ich weiß nicht, ob ich so auf dieselbe Stufe wie ein Crow Country setzen würde.
Ich glaube, Crow Country ist ein Tick anspruchsvoller, aber Heartworm hat hier auch
definitiv. Ich glaube, das kommt drauf an, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute bei Heartworm das Gefühl haben, sie müssten überall die Gegner töten die ganze Zeit und laufen dann deswegen munitionsproblematisch umher. Und bei Crow Country, da ist das Spiel drauf ausgelegt, dass du problemlos einfach alles umnieten kannst. Deswegen weiß ich, ich würde so ungefähr auf dieselbe Stufe stellen. Und so Crow Country ist ein Spiel, was eigentlich will, dass du gegen das meiste kämpfst und das ist relativ easy. Und Heartworm ist eher das Spiel, was möchte, dass du am meisten vorbeiläufst, vor allem in den Außengebieten, und das auch relativ, relativ easy ist. Also da, das würde ich auf einen doch eher niedrigeren Schwierigkeitsgrad, jetzt abgesehen von, ich weiß jetzt nicht, wie hart es ist, den Stunden-Speedrun zu machen, aber für einen normalen Durchgang ist es doch sehr, sehr locker zu schaffen, würde ich sagen.
Ja, es ist halt definitiv eher auf den Vibe weiterhin geeicht. Alles ordnet sich irgendwie dieser Atmosphäre unter und auch der Erzählebene so ein Stück weit. Für mich war der erste Boss der schwierigste. Da können wir dann vielleicht noch mal im Spoiler-Part drauf eingehen, warum das so war. Aber so grundsätzlich ist das alles, was jetzt die Kämpfe angeht, keine große Herausforderung und sollte, glaube ich, für die meisten auch zu bewältigen sein, die vielleicht auch nicht mit dem Genre so vertraut sind. Ja, die Möglichkeit, dass man vielleicht ohne Munition mal dasteht, wenn man die ganze Zeit alles wegputzt vom Bildschirm, klar, gut. Aber die Schule der harten Schläge muss man dann wirklich auch einmal lernen sozusagen und dann vielleicht wirklich anfangen, mit seinen Ressourcen haushalten. Das heißt ja nicht umsonst Survival Horror. Deswegen, das passt schon, dass das so ist, wie es ist. Und da ist es wirklich gut in der Art und Weise, wie die Schrauben gestellt sind. Ich denke, viel wird eben auch als Zahn gezogen, weil du eben diese Über-die-Schulter-Perspektive hast und dann eben die Feinde auf dem Weg auch bekämpfen kannst und dieser Wechsel halt das sehr, sehr leicht macht, mit den Kämpfen teilweise umzugehen, und du hast da weniger die Schwierigkeit, wie das vielleicht in anderen vergleichbaren Titeln ist. Aber auch hier hast du sehr schön dann auch eines der Collectibles eben, was du hier finden kannst, ist so eine hässliche Ratte, die immer mal in den Leveln irgendwo versteckt ist, die du dann eben auch knipsen musst. Das fand ich dann eben auch ganz charmant. Die war dann auch teilweise an den unmöglichsten Orten. Ich habe sie auch nicht alle gefunden. Aber ja, sowas gibt's dann eben auch. Das ist dann so ein Collectible, wie man das vielleicht auch aus dem Resident Evil 2 Remake kennt, ne, mit diesen Wackelköpfen, die dann irgendwo random rumstehen und dann knipst man die weg und dann ploppen die auch so aus dem Bild raus, und das ist herrlich. Das ist sehr schön, sehr schönes, quatschiges Element, was sich Heartworm dann auch so zugesteht. Aber die Rätsel sind es dann vor allem für mich auch gewesen, wo ich sage, die sind auch vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht auf so einem Level, dass ich die ganze Zeit nur meinen Kopf auf den Tisch schlagen möchte, aber auch nie so doof, dass ich komplett mein Gehirn ausschalten musste. Also es gibt so ein paar härtere Kaliber, wo man kurz so, oh, okay, jetzt muss ich mir doch mal einen Stift und Zettel vielleicht packen. Und dann hast du auch die typischen Vertreter, wo du einfach nur Informationen zusammentragen musst und sie dann an Ort X sozusagen sinnig umsetzen und um die Ecke denkst. Aber auch, also auf so einem angenehmen Level, Björn, wo ich nie zu lange festgesteckt bin oder die Lösung zu absurd war, dass man am Ende da saß und sich gedacht hat, wie hätte man dann darauf kommen sollen? Das ist ja absoluter Quatsch. Und dementsprechend fand ich das auch da von der Art und Weise, wie da die Balance geschlagen wurde, doch durchaus beeindruckend. Also auch hier wahrscheinlich extrem gutes Playtesting gehabt oder einfach nur verdammt gutes Feedback bekommen, was das angeht. Und ja, es gibt auch so Kaliber, wo man sagt, okay, da hat man Silent Hill 1 ein bisschen zu lieb gehabt und hat auch hier ein Piano-Rätsel dabei. Das war mein größter Breakpoint, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein, ich kann nicht. Bitte hört auf. Die haben später gibt's auch noch ein Schieberätsel, da habe ich auch beinahe die Wand angekotzt.
Ich musste da bei beiden, musste ich so lachen, das Piano-Ding natürlich, weil das ist ja schon Meme geworden.
Ja, absolut.
Dass Leute bei Silent Hill 1 so ein Problem mit dem Piano-Rätsel haben. Ich fand das hier relativ easy. Also das war jetzt nicht so in der, du wirst, glaube ich, nicht die gleichen Probleme haben wie bei Silent Hill 1.
Nee, aber das ist etwas, die Umsetzung ist ein bisschen trickiger, dass du das richtig umsetzt, was das Spiel von dir verlangt und dann alles richtig machst sozusagen bei dem Piano-Rätsel, um es mal so zu formulieren. Aber ja.
Ja, genau. Und das Schieberätsel, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil es nicht nur klassisches Schieberätsel ist, sondern da noch ein bisschen was, noch so eine zweite Ebene dazukommt, die du dann benutzen musst. Aber in den meisten Fällen ist es auch diese typischen Adventure-Rätsel, hier muss das Item hin, so, oh, da ist jetzt, hier ist so eine Plakette und da ist ein Baseball drauf, aber es fehlt der Baseballschläger. Okay, dann werde ich irgendwo den Baseballschläger finden, den da hinpacken. Oh, dann kriege ich einen Zug. Keine Ahnung, was ich damit machen soll mit so einem Spielzeugzug. Gehe später irgendwo hin. Ne, das ist so eine Märklin-Eisenbahn. Oh, aber der Zug vorne fehlt. Oh ja, dann werde ich den Zug, den ich gerade eben gefunden habe, da wohl einsetzen. Und das sind so diese relativ typischen, einfachen Rätsel. Manchmal ist es auch, dass du verschiedene Dinge in der Umgebung finden musst. Also, dass du ganz am Anfang sind es zum Beispiel so Kerzen, die du anzünden musst, um dann weiterzukommen und im zweiten Gebiet. Und deswegen, das war für mich halt, also das ist 100% ist das eine Mistreferenz, weil da musst du verschiedene Schalter umlegen und diese Schalter sehen aus wie die Schalter, die du in Mist findest auf der Insel. Also die sehen fast 1:1 aus und dann bist du in so einem Waldgebiet und hast diese vorgerendertartigen Hintergründe. Also das war für mich wirklich ich will nicht sagen Referenz, aber ja, da 100%ig hat man da an Mist gedacht, als man das gemacht hat. Und oftmals ist es aber dann auch nur zwischendurch, geh mal irgendwo lang und du hast so eine kurze Sequenz, wo du von irgendwas verfolgt wirst oder wo du ein paar Items irgendwie zusammensetzen musst. Also das hat ein sehr schnelles Tempo, würde ich mal sagen. Ja, es gibt ein
guter Flow.
Das erste und das zweite Gebiet, da hast du von Anfang an relativ viel zu erkunden, sodass es dann vielleicht erstmal ein bisschen, ich will nicht sagen erschlagend sein kann, aber man braucht, wenn du Pech hast wie ich zum Beispiel, ich habe als letztes Haus das betreten, wo der Speicherraum drin ist. Und das war halt wirklich so, kann ich mal kurz speichern, kann ich mal kurz meine Items ablegen oder irgendwie austauschen? Ich konnte da vorne schon zwei Sachen nicht mitnehmen. Wo ist der fucking Speicherraum denn bitte? Und das letzte Haus, in das ich reingekommen bin, war der Speicherraum.
Und dann habe ich auch gecheckt, was quasi das Signal ist, wie du einen Speicherraum erkennst. Was ich auch sehr schön fand, dass das dann als wiederkehrendes Element in diesem surrealen Raum sozusagen aufgetreten ist. Aber ja. Fand ich sehr charmant.
Ja, dass es halt wirklich immer derselbe Raum ist aus dem Herrenhaus, den du da findest. Das muss ich sagen, das finde ich ist ziemlich cool. Das ergibt auch im Rahmen der Handlung tatsächlich thematisch Sinn. Und es gibt dir dann dieses wohlige Gefühl, wenn du das dann auch findest, wenn du dann irgendwo siehst, oh, hier sind schon so die Bücher gestapelt oder sowas, und dann weißt du, dahinter wird sich jetzt wahrscheinlich der Speicherraum befinden. Aber nach hinten raus muss ich auch sagen, du hast dann zwar eine sehr hohe Abwechslung am Ende, gerade in dem letzten Gebiet, aber da war es für mich jetzt weniger das Problem, oh, ich habe hier 5000 Sachen auf einmal, die ich erkunden muss, sondern ich gehe so Stück für Stück die Sachen durch und jetzt kann ich hier hin, jetzt kann ich da hin, jetzt kann ich das machen, hier nochmal so ein bisschen drin weitergehen. Und die Abwechslung in den Gebieten war eben wirklich das, was gerade in der Kombination mit den wirklich herausragenden Kamerawinkeln für diesen du hast ja vorhin schon gesagt, so Heartworm ist jetzt kein Spiel, was super gruselig ist, oder ich meine, es ist halt subjektiv, kann auch sein, dass da Leute davor sitzen und sich permanent am Einscheißen sind. No shame. Aber für mich war es eben wirklich mehr diese angenehme Atmosphäre, die sich da permanent aufgebaut hat und nicht zu wissen, was kommt jetzt als nächstes, wo gehe ich jetzt hin, wo führt mich das Spiel auf einmal hin, wie sind jetzt wieder die ganzen Kamerawinkel präsentiert, was ist jetzt irgendwie der nächste Gegnertyp, der mich erwartet.
Ja,
das sind so die Dinge, die mich da durch das Spiel gezogen haben, und es hat auch wirklich einen gutes Pacing. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass es sich zu lange zieht oder dass jetzt hier doch mal das Ende kommen sollte. Ich würde höchstens sagen, die Bosskämpfe gehen ein bisschen zu lang. Das ist so der eine Aspekt, gerade der zweite, weil das so ein Boss ist, der immer wieder wegläuft und dann musst du den suchen und dann kommt der rausgesprungen und dann schießt du wieder ein paar Mal drauf und dann musst du ihn wieder suchen. Wo sie es aber ganz interessant gemacht haben, weil der wechselt ja wirklich wie von so Pre-Render zu, okay, jetzt bin ich ein 3D-Modell, was sich bewegt. Und wenn du den dann in der Umgebung findest, dann ist er wieder so, als wäre er vorgerendert auf einmal. Das fand ich ganz cool. Also das hat mich echt so an so PS1-Titel erinnert.
Da spielt man sehr mit der Ästhetik, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kommen wir dann vielleicht im Spoiler-Part nochmal drauf. Ich fand's eigentlich ganz geil, dass jeder dieser Bosse eigentlich eine Art Gimmick-Boss war, in Anführungszeichen. Weil, sind wir mal ehrlich, die Bosskämpfe an sich, auch in dem ersten Resident Evil, die sind jetzt nicht so das richtige Highlight. Auch in Silent Hill 1 glänzt damit nicht so richtig, mal abseits von purem, stumpfen Positionieren und stumpf draufschießen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich besser finden soll, ob ich so Gimmick-Bosse lieber habe in dieser Art von Survival-Horror oder die stumpfen Draufschieß-Bosse. Ich muss dazu sagen, auch da bin ich eher wieder beeindruckt, dass Hardworm nicht einfach nur die stumpfen Draufschieß-Bosse hat, sondern sich dann das ein oder andere Ideechen auch erlaubt hat und das dann auch entsprechend muss ja umgesetzt werden. Das muss man ja alles programmieren, wenn du einen Boss hast, der vor dir wegläuft und sich versteckt und dann eben ne, so ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen inszeniert wird, das braucht ja auch irgendwie alles Aufwand und so weiter. Dementsprechend, muss ich auch sagen, das ist schon nicht so scheiße. Aber es ist alles in diesem Spiel ordnet sich dem Vibe unter und der melancholischen Stimmung, die es ab Minute 1 reitet und das will es auch. So liest es sich tatsächlich auch auf der Steam-Page. Es wird als melancholischer Survival-Horror beschrieben vom Entwickler selbst und das trifft den Nagel wirklich extrem auf den Kopf. Und wie gesagt, das fand ich durchaus eine sehr schöne Facette, die man da abgebildet hat in dem Rahmen mit der Erzählung. Ich weiß, ich glaube, wir sollten so langsam dann aber, glaube ich, um da näher noch drauf eingehen zu können und dann vielleicht auch noch über die letzten paar Bereiche und vielleicht die letzten paar speziellen Sachen noch reden zu können, noch einen Spoiler-Part aufmachen, oder Björn?
Ja, das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Das wäre, glaube ich, ziemlich sinnig, um da besser drüber reden zu können.
Alright, gut. Vor dem Spoiler-Part möchten wir ja noch eine Sache anbringen, bevor wir euch jetzt dann vielleicht verabschieden oder ihr euch soweit den Mund wässrig gemacht habt, dass ihr jetzt alle losgeht und Hardworm euch reinfahrt. Wir möchten an der Stelle schon mal verkünden vorab, dass Björn und ich werden auch auf der Gamescom 2025 vor Ort sein. Und nicht nur dort, sondern wir sind auch Teil der großen Opening Night Live Watch Party Sause, die auch während der Gamescom-Woche stattfinden wird, genauer am 19. August im Lost Level. Veranstaltet und initiiert eigentlich von Insert Moin und die hatten dann entsprechend uns, Incrim Radio und auch die Freunde von Hooked mit ins Boot geholt. Dementsprechend trefft ihr alle eure Lieblingspodcaster hoffentlich auf dieser Veranstaltung. Wir gucken gemeinsam die Opening Night Live, die ja von Jeff Keighley veranstaltet wird. Das ist diese große Streaming-Show, auf der neue Spiele angekündigt werden. Man kennt's oder vielleicht auch alte, je nachdem, was er uns um die Ohren feuert. Aber hauptsächlich haben wir eine gute Zeit. Und ganz wichtig, deswegen erwähnen wir es hier auch an der Stelle, Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer, die laden wir auch auf einen kleinen Willkommensdrink ein. Alle weiteren Informationen gibt's jetzt schon bei uns auf unserer Steady-Homepage. Da ist ein entsprechender Post für alle, die uns unterstützen und könnt ihr euch dann auch einen entsprechenden Formular eintragen. Und alle bestehenden Steadys zum Zeitpunkt dieser Veranstaltung werden von uns, wie gesagt, auf einen kleinen Drink eingeladen. Da gibt's dann einfach Getränkefreimarken. Alle weiteren Infos nochmal sehr ausführlich, wie gesagt, in dem Blogpost bei uns auf der Steady-Homepage. Wollte ich an der Stelle aber nicht unerwähnt lassen, weil ansonsten geht's vielleicht wieder unter, wenn wir es ganz ans Ende packen. Wer weiß das schon. Dementsprechend unterstützen lohnt sich, wie ihr merkt. Und das soll jetzt das Sprungbrett gewesen sein für alles Weitere. Und Björn und ich quatschen jetzt noch ein bisschen über Hardworm, spoilern die Scheiße aus dem Titel raus und posaunen unsere Liebe in den Äther.
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
So, Björn. Wunderschön. Jetzt, wo die entsprechenden Ohren vielleicht nicht mehr zuhören, die jetzt fleißig das Spiel natürlich spielen, können wir uns mal den wichtigen Dingen widmen, den Bosskämpfen und vor allem den Arealen. Worüber willst du denn zuerst reden in dem Zusammenhang?
Oh, ich glaube, die Bosskämpfe, weil das für mich wirklich so der, ich will nicht sagen Tiefpunkt war, aber das waren immer so Dinge, wo ich gedacht habe, die wirken so seltsam im Vergleich zu dem restlichen Spiel. Also ich weiß noch, der erste Bosskampf, der wird ja auch so ein bisschen telegrafiert, ne? Weil du läufst ja dann in dem, also zumindest wenn du bis ganz ans Ende gehst von dem Gebiet, von dieser Straße, ja, läuft oben so ein Highway entlang. Und wenn du dann ganz nach hinten durchgehst, dann siehst du auf einmal die Silhouette von so einer riesigen, gigantischen Spinne darüber langlaufen.
Ja, ja.
Und dann später, wenn du das Gebiet durchgemacht hast, dann kommst du zu so einem Bus. Und das ist auch wieder, ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass du in den Bus reingehst. Und dann wirst du von einer Spinne angegriffen in der Stadt. Weil da muss ich natürlich sofort an The Evil Within denken und den Boss, den es da gibt. Aber du wirst dann sofort in diesen Bosskampf reingeworfen, hast eine riesige Spinne, die sehr schnell umhereilt,
ja,
und dann zwischendurch weggeht und so kleinere Minispinnen spawnt, die Kamikaze-Style zu dir kommen, einmal sich totfurzen, ja, so ein Giftgas dabei auslassen, und du musst dann, als wär's so ein Twin-Stick-Shooter, da ausweichen und rumlaufen, damit du davon nicht getroffen wirst, bis dann wieder diese große Spinne reinkommt. Und das dauert ehrlich gesagt ziemlich lang. Also vor allem, wenn du es vernünftig spielen willst, dann, weil deine Kamera, die hat jetzt auch nicht die unendliche Reichweite. Und das heißt, du musst dann immer so ein bisschen nah genug an die Spinne drangehen oder an dich drankommen lassen. Dann machst du ein, zwei Fotos, oder wenn du diesen, es gibt ja auch noch Modifikatoren für die Kamera, die du dann finden kannst zu dem Zeitpunkt. Ist das auch, glaube ich, zumindest habe ich keinen anderen gefunden als diesen Burst-Modifikator.
Ich habe auch noch den Burst gefunden, ja.
Ja, nachdem man das Schachrätsel da eben gelöst hat. Und selbst damit war es jetzt so, okay, ich schieße dann kurz drauf und dann muss ich wieder weggehen, und ansonsten werde ich von der Spinne getroffen. Und dann geht die wieder hoch und dann muss ich wieder rumlaufen. Und das war so, wenn dieser Kampf 2 Minuten gehen würde, dann wäre das, glaube ich, vollkommen okay. Aber ich glaube, das ging 5 Minuten oder so. Ich müsste nochmal durch mein Footage gucken, aber ich meine, es wären so 4-5 Minuten gewesen, in denen du halt immer wieder das Gleiche machst. Und das war zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt ein bisschen too much. Und bei den anderen Bosskämpfen, auch wenn ich die besser finde, auch da war es einfach zu lang. Und der letzte Boss hat ja noch mal eine zweite Phase, wo du so, oh, ich habe den Boss gelegt und jetzt kommen noch mal so Filmschnipsel und Sachen aus mir raus. Und dann muss ich noch mal rumlaufen und gegen den Boss kämpfen und irgendwelche Projektile abfeuern. Das ist zwar ein besserer Bosskampf gewesen, aber ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, das muss nicht so lang sein, vor allem wenn das restliche Spiel wenig Fokus auf die Kämpfe setzt und du mehr oder fast schon, dass das Spiel aus meiner Perspektive zumindest heraus will, dass du die meiste Zeit irgendwie eigentlich nur ausweichst und irgendwo anders versuchst lang zu gehen.
Ich muss mich da anschließen, zumindest was den ersten Boss angeht, der war echt Pain, weil da halt auch, das ist so eine Art von Design gewesen, wo dann auch entsprechend gab's so Angriffsmuster, wo ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass ich sie in irgendeiner Art und Weise blocken kann oder ausweichen,
ja,
und dann einfach instant immer Damage gefressen hast. Wie gesagt, das war der eine Moment, oder eigentlich der einzige Moment im Spiel, wo ich echt mal kurz davor war zu sterben und ich mir wirklich dachte, same, okay, wenn das hier jetzt so weitergeht, dann wird das ja ein richtig, richtig beschissener Ride hier, weil auch da hatte ich lange Zeit erstmal nicht wieder gespeichert, wäre dann erstmal wieder mit sehr viel Backtracking verbunden gewesen oder halt, ne, nochmal hinlatschen sozusagen, wäre nervig geworden. Ist nicht passiert, aber nichtsdestotrotz, das ist der einzige Boss, der so sehr auf Kampf fokussiert ist. Die anderen sind eher so Gimmicks. Der zweite Boss, ne, diese Rehgestalt, sage ich jetzt einfach mal, die ist ja wirklich dann dieses Hide-and-Seek-Spiel. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil da konnte ich auch so selber, ne, mein Tempo bestimmen und selber dann meinen richtigen Winkel finden, dass ich eben nicht mich so positioniere, dass der Gegner dann rausstürmt, sondern dass ich ihn schon vorher fotografiere und quasi das auslöse, dass er eher wieder von mir wegrennt. Den fand ich extrem leicht, weil ich den Boss dann halt einfach permanent in so einem Loop gehalten habe, dass der mich gar nicht erst angegriffen hat. Dementsprechend war das Versteckspiel eher, ja, so ein bisschen gewollt und hat sich nicht wie eine große Herausforderung angefühlt. Und beim letzten Boss habe ich einfach sehr schnell gecheckt, was ich machen muss. Und wie du schon sagst, der ist dann eher, redundant, weil er nicht wirklich schwer ist. Der ist cool, das ist ein Narrativ, ein schöner Schlusspunkt, ne? So, es wird dann auch cool hergeleitet und auch gut begründet. Wir können dann aber gerne mal noch darüber reden, welches Ende wir bekommen haben. Aber gerade der erste war nicht so das Gelbe vom Ei. Ich, auch hier, man könnte es wieder abhaken oder ich verstehe, was ihr machen wolltet, aber Idee und Ausführung waren zwei verschiedene Paar Schuhe und da kam es nicht so richtig zusammen. Aber ja, unterschreibt den Punkt, das haben wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, die Message eigentlich ist, dass das Spiel lebt nicht von seinen Kämpfen, lehnt sich da eigentlich auch nicht rein und wenn es das tut, wie hier zum Beispiel bei den Bosskämpfen, dann ist es leider nie so ausgearbeitet oder ausgefeilt oder notwendig, dass man gut mit Spacing oder irgendwas arbeiten muss in irgendeiner Art und Weise. Gerade weil es auch ja nur einen Munitionstypen gibt. Also da ist keinerlei taktische Finesse, um es mal so zu formulieren. Ordnet sich auch hier eher wieder dem Vibe unter, aber gerade dann finde ich den ersten Boss so drüber, sozusagen, also unverhältnismäßig im Gegensatz zu den anderen. Dementsprechend ist der irgendwie, ja, nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Aber gerade der Weg dahin, Björn, wenn wir jetzt dann auch mal so darüber reden, über die ganzen Settings, ne? Wir haben jetzt schon das erste, das urbane Setting erwähnt. Das zweite ist ja dann, wie gesagt, wir laufen durch den Zauberwald, was ich auch einen fantastischen Kontrast fand, weil das eben so Scheps war. Du hast jetzt schon öfter Mist gesagt, das finde ich einen sehr schönen und passenden Vergleich. Das fand ich so gut, auch weil es den Vibe so schön bricht, zu diesem urbanen Setting, wo die ganze Zeit Regen, Dunkelheit, ne, alles so eine oppressive Stimmung und dann wirst du da reingeworfen in dieses zweite Gebiet und plötzlich ist Tag hell und du läufst durch den Zauberwald und ich greife mir irgendwelche mutierten Narnia-Wölfe an. Du bist so, okay, krasser Mood-Change. Alles klar. Aber dieses letzte Gebet, ne? Also allein visuell, was da abgeht, dass der Impossible Space noch so sehr auf die nächste Stufe gedreht wird, dass diese Metapher rund um die Standuhr, ne, sich hochschaukelt dazu, dass du einem gigantischen Glockenturm durchstreitest auf mehreren Ebenen und dass dann hier wirklich ganz bewusst sich reingelehnt wird in so einen strukturellen Aufbau von dem ersten Herrenhaus aus Resident Evil 1, das dann immer mal wieder in so Silent Hill-artige Verästelungen reinkippt, wenn du dann eine der vier Türen öffnest, wofür du so ein Emblem brauchst, wo dann halt, ne, quasi so ein, ich sag mal, so ein narrativer Schlauch sozusagen passiert, wo sehr viel Story passiert und dann eben du immer eins dieser Items findest, was du dann einsetzen kannst an diesem Altar, wo du vier Stück auch brauchst. Das fand ich phänomenal.
The chiming that's been haunting me. It's from here. What is this place meant to be? Is that clock counting down? Regardless of what it means, I need to face it. It's time.
Das fand ich ja wirklich phänomenal. Das ist ja auch der Punkt, wo wir schon gesagt haben, da habe ich wirklich von über beide Backen gegrinst, als dann mir gedämmert ist, dass das 1:1 eine architektonische Hommage ist an diesen Westflügelgang aus Resident Evil 1 mit dieser Treppe und dem Speicherstand unten, was ja sowieso schon so ein ikonischer Gang ist. Also ich glaube, es ist in ganz Resident Evil 1 das oder der Gang, an den die meisten Leute denken. Wenn man sagt, denk mal an Safe Room in Resident Evil 1, dann ist es der Gang. Weil auch dieser Treppenaufgang und dass dann da ein Zombie links und da ein Zombie rechts steht, das ist so fantastisch. Und das einfach in diesem Spiel so zu sehen, da habe ich wirklich mehrfach laut, nein, nein, das machst du jetzt nicht wirklich, nein, in meinen Bildschirm reingeschrien. Großartig.
Das mochte ich aber auch, dass es so lange damit gewartet hat.
Ja, hat er sich verdient.
Also, dass es nicht direkt am Anfang in diesem ersten Haus war, sondern wirklich, wenn du in dem, also der, weil Clock Tower ist ja wirklich riesig mit den ganzen Dingern, wo du eben noch links und rechts dann auch mit reingehst. Und dann bis dahin zu warten, dass es so im, ich würde mal sagen, letzten Drittel, Viertel vom Spiel oder so erst stattfindet, das war genau der richtige Zeitpunkt, würde ich auch sagen. Und das war auch super, ne, genau wie du gesagt hast, du gehst dann hoch und dann so, stehen jetzt wirklich links und rechts jeweils ein Gegner, ja. so wie man es eben erwartet. Und dann war das tatsächlich der Fall. Das ist super cool gewesen. Generell auch die Ästhetik in diesem Clock Tower, muss ich sagen, fand ich echt super. Als ich dann realisiert habe, dass du da in verschiedene Gebiete reingehst und dann jedes Mal die Items holen musst. Und wenn du diese Items geholt hast, die du ja in dem Foyer in der Mitte dann eben anbringst, dass du dann diese Silent Hill 4 Sequenz hast, ja, durch diesen Tunnel dann wieder so zurück zu teleportieren oder zurückgeholt werden. Das muss ich sagen, war auch nochmal ziemlich cool. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass sowas dann auch nochmal an der Stelle vom Spiel eingesetzt wird. Diese ganze Surrealismus, wie er da eingesetzt wird, auch dass du diesen Hub hast mit, oh, hier ist jetzt der erste Weg rein, und dann, wenn du den ersten Boss gemacht hast, dann kriegst du eine Seite, die du dem Buch hinzufügen kannst, und du hast ja auch noch so optionale Fotos, die du finden kannst, wo es dann auch in deinem Hub noch eine Möglichkeit gibt, damit was zu benutzen. Du hast ein Schachspiel, was du
ja,
wo überall, also
ein komplettes Schachspiel, ein funktionierendes Schachspiel.
Ich war überrascht, wie gut die CPU ist. Also da würde ich schon sagen, dass der Gegner, mit dem man das zu tun hat oder so, weiß ich nicht, so locker Tausender Elo-Rating mindestens irgendwie hat. Also ich war echt erstaunt, dass ich hatte richtig Probleme, dagegen anzukommen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, hast du es geschafft? Ich habe verloren.
Ich habe beim ersten Mal habe ich verloren. Und das eine, was ich nicht mag, ist, dass du das nicht so easy resetten kannst. Sondern du musst entweder nochmal neu laden oder den Raum raus und reingehen. Das gleiche gilt auch für das sonstige Schachrätsel.
Ja.
Aber ich habe dann später noch gegen die CPU versucht zu gewinnen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich muss mir noch mal Zeit nehmen, um das zu machen.
Ich hab's auch nicht geschafft. Ich habe wirklich dieses Schachrätsel, weil ich habe erstmal nicht damit gerechnet, ich mach so einen Zug und bin so, ach, das ist ja nett. Das ist ja ganz witzig. Guck mal, da kann ich die Schachfiguren bewegen. Das ist bestimmt Teil von irgendeinem Rätsel. Und nach so zwei, drei Zügen dämmerte es mir so, nee, ich spiele echt Schach. Ach du Scheiße, ich muss mich ja richtig anstrengen. Fuck, ich habe schon zwei, drei Figuren verloren. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war für mich auch ein sehr schöner Moment. Deswegen spannend. Also wir wissen jetzt beide nicht, was da drin steckt, aber gut, können wir ja durchaus bei einem erneuten Durchgang nochmal rausfinden und sich ernsthaft dem schwierigsten Gegner im Spiel widmen, nämlich diesem Schachbot. geil. Und diese Erzählung, die dann da so drüber stirbt, was ich jetzt im spoilerfreien Teil schon die ganze Zeit so als, das ist diese Melancholie, die da eingefangen wird, ne? Das ist ja die ganze Zeit so eigentlich eine auf Sam zugeschriebene Reise ins Jenseits. Sie betritt quasi das verbotene Portal. Der narrative Hook ist, dass die ehemaligen Besitzer dieses Hauses auch um dieses Portal wussten und dann eben auch der alte Mann, die Geschichte erfahren wir auch durch das Tagebuch, seine Frau quasi an Demenz verloren hat, und dann ist ihm irgendwie aber scheinbar gedämmert, so okay, die hatte irgendwie ein dunkles Geheimnis und schützt sich dann in diese Forschung rund um dieses Tor und diese andere Welt, ne? Man folgt quasi so einer brotkrummen Spur auf die andere Seite. Und wenn man dann auf der anderen Seite ankommt, dann ist es plötzlich ein auf Sam zugeschnittener, narrativer Höllenpfad sozusagen, der dann so eskaliert in diese, Gott, wie heißt die Scheiße nochmal mit den drei Geistern? Die drei Geister der Weihnacht, ne? So ein bisschen, wo dann sich das alles so hochschaukelt zu, hey, wenn wir in die Richtung weitermachen, dann wird sich dein Leben so und so entwickeln. Plötzlich ergibt die Metapher der Uhr, dieser alten Grandfather-Glock, erstaunlich viel Sinn, und du durchschreitest eine Was-wäre-wenn-Variante deines kompletten Lebens, die aber, ich sag mal, nicht so rosig aussieht. Und wir dann spätestens, wenn wir dann ankommen in dem Teil im Glockenturm, wo Sam dann quasi sieht, was aus ihr als Erwachsene wird, ist es schon eine sehr depressive Stimmung. Und irgendwo 2045 stirbt sie dann halt irgendwie auch und scheinbar sehr unrühmlich im Krankenhaus, auch an einer Erkrankung. Und es ist dann halt auch alles so, boah, das ist alles schon echt niederschmetternd, ne? Und irgendwo, es lehnt sich erstmal so rein, dieses typische Teenage-Angst und ja, hey, das Leben, oh, ich habe so ein schweres Leben, Teenager-Tragik und Romantik und Melancholie, und eskaliert dann in so eine sehr nachvollziehbare Scheiße, gefangen in den Mühlen des Büroalltags, und das dann halt auch alles auf so überspitzte Metaphern hochstilisiert, ne, wo du dann da durchrennst mit diesem Office und dann diese vier Briefe einsammelst und die ganze Zeit im Hintergrund nur dieses, ja, ist aber schneller, hast aber nicht schnell genug gemacht, ne, was glaubst du eigentlich, ist deine Zeit mehr wert als die von anderen Leuten und so weiter, und da dann diese Mühlen des Kapitalismus dann auch noch so ein Stück weit mit angepackt werden. Ich glaube, da ist es, also ich mag das jetzt einfach, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich glaube, das Spiel ist von einer Person gemacht, die sehr viele dieser Thematiken, Themen und Gefühlswelten abbilden wollte und da auch sehr, sehr vielleicht auch aus einem privaten Rahmen schöpfen kann, in dem, was man hier so zeigt und vor allem, wie man es zeigt in einer gewissen Art und Weise. Und das merkt man diesem Titel an. Es ist ja doch irgendwo eine Art Autorenwerk in einer gewissen Art und Weise, ne? Und das ist schon, das fand ich spannend, faszinierend. Und irgendwie hat mich diese Story hatte mich schon auch am Haken. Ich wollte schon wissen, was ist jetzt so das Mysterium, in welche Richtung geht's? Wird's langweilig und schon 100-mal gesehen? Oder was ist hier so der Hook? Und diese Anderswelt hat mir auch so viel Spaß gemacht in ihrer Inszenierung. Und das ist halt alles, ne? Du hast es schon angesprochen, diesen Main-Hub mit diesen Buchseiten. Wo du dann eine Seite nach der anderen quasi immer nach jedem Boss-Encounter dann da in dieses neue Buch steckst, um ein neues Areal freizuschalten, dass du da auch immer wieder hin zurückkehrst und dann von dort aus hast du dann so diese Bereiche, in die es sich so ganz klassisch unterteilt. Eigentlich so richtige Videospiel-Level, aber halt alles in diesem Survival-Horror-Setting und alles in diesem surrealen Konstrukt verfrachtet, wo im Endeffekt alles möglich ist aufgrund dieses Settings, ne? Was ihm ja wirklich diesen Freifahrtschein zur Kreativität erlaubt, was fantastisch ist. Und das war für mich die große Stärke dieses Spiels und dass ich dem so auch immer wieder so hoch halte. Und ich muss wirklich sagen, es hat einen extremen Nerv bei mir getroffen. Visuell als auch in der Ausführung teilweise, unabhängig, also jetzt die Bosskämpfe mal ausgeklammert, die sind nicht der Rede wert, aber alles andere, Nagel auf den Kopf, ohne Scheiß, ey. Wenn das damals rausgekommen wäre, ich sag's jetzt nochmal, das wäre für mich ein All-Time-Evergreen geworden und würde jetzt hoch und runter auf irgendwelchen besten Listen zitiert werden, weil da, in dem Fahrwässer, da genau da ordnet es sich ein.
Ja, ich glaube, dafür fehlt's mir persönlich sowohl, was jetzt die weiteren Möglichkeiten so im Kampfsystem präsentiert und da eben auch, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass für Speedruns das Routing in dem Spiel besonders interessant ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und das andere ist tatsächlich, dass mir persönlich der Story so ein bisschen der Tiefgang fehlt. Weil ich das dann am Ende doch relativ, also ich will nicht sagen generisch, weil das wie das alles visuell, ne, da stimme ich dir auch vollkommen zu, das ist die große Stärke, wie das alles visuell umgesetzt ist und das präsentiert und die Atmosphäre erzeugt und alles, aber sobald es in die eigentliche Erzählung und dann eben auch die Zwischensequenzen am Ende übergeht, also wo du dann kurz vor dem finalen Boss, du gehst auf diese Kathedraltreppe irgendwie hoch und dann hast du wirklich diesen Monolog von und dann so, oh, ich realisiere jetzt, dass ich vor mir doch das ganze Leben hatte und ich hätte einfach nur rausgehen müssen, um das dann zu erleben. Und das ist so, ja, I guess, ist doch keine falsche Message, aber es ist schon, also Klassiker, was du halt tausendmal gehört hast, ne? Also das ist die Realisation, die du in jeder, weiß ich nicht, irgendwo selbst Adam Sandler Comedy in den 90ern oder so hattest. So, ich muss einfach nur in meinem auf mein Umfeld achten und da ein bisschen mehr mit umgehen. Was ich aber ganz interessant fand, war die verschiedenen Enden, die das Spiel hat. Es gibt drei Enden in dem Spiel. Ich weiß nicht, welches hattest du bekommen?
Ich habe das Good Plus Ending bekommen, also das ist das Beste, weil ich alle Polaroids gefunden habe.
Ja, genau, darauf basiert das. Das ging mir genauso. Ich habe mir mal die anderen angesehen, also du hast das Stay Ende, du hast das Leave Ende und dann hast du das Leave Plus Ende.
Genau.
Na, auch das Plus, auch eine Anspielung an Silent Hill, wo es ja auch das Good und dann Good Plus Ending dann eben gibt. Das ist dann immer so eine erweiterte Form davon. Und das normale Leave Ending, das ist auch das Leave Plus Ending, nur ohne diesen Zusatz, den du dann am Ende noch hast. Diese finale Sequenz nach dieser vorgerenderten Sequenz, wo ja auch das Charaktermodell von Sam auf einmal so ganz anders aussieht, wirklich auch wie die 3D-Sequenzen damals in sehr vielen Spielen auf der PS1 waren.
Absolut. Und ich fand den Übergang fand ich phänomenal, wo die Hauptfigur durch so eine Tür schreitet und wenn sie auf der anderen Seite wieder rauskommt, fängt quasi die CGI-Cutscene an. Das war ein so schöner Kniff.
Genau. Und das Leave und Stay, das ist genau so, entweder du bleibst in der Welt und das wird so aufgebaut, dass dann auch dieser Antagonist, gegen den du am Ende kämpfst, das ist dann eine vorige Person, die auch in diese Welt reingekommen ist, und für alle anderen Leute wird die Welt auch aufgebaut um ihre persönlichen Erfahrungen. Also das, was sie erlebt haben, das wird dann nochmal so ein bisschen denen präsentiert. Und bei dem Leaf-Ende wird dir dann gesagt, so, ja, du, ne, draußen in der echten Welt, da ist einfach viel zu gefährlich und alle Leute können dir nur schaden und dir passieren einfach nur schlechte Dinge. Und hier drin, da wird sich zwar nie was verändern, aber dafür weißt du eben auch, was passiert die ganze Zeit und dann verwandelst du dich. Es wird nicht zu 100% gezeigt, aber es wird so impliziert, dass du dich dann auch in einer von diesen da Watchern am Ende eben verwandelst. Und bei dem Leaf-Ende ist es eben so, dass du dann realisierst, nee, kann nicht hier auf diesen negativen Erfahrungen bleiben und irgendwelchen Leuten hinterher trauern, sondern ich muss dann eben mein Leben weiterführen und da vorankommen. Und dann hast du eben auch die Sequenz, wo du das Ganze eben verlässt. Und bei dem Good-Plus-Ende, bei dem Leaf-Plus-Ende, kriegst du dann nochmal eine zusätzliche Sequenz am Ende, so eine kleine Szene. Aber das war's. Also relativ normal. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ich hatte mir nur die Enden angesehen. Ich weiß gar nicht, was du jetzt machen musst, um das Stay-Ende zu bekommen. Weil Leaf und Leaf-Plus, das ist wirklich der Unterschied, hast du ob du alle von diesen Fotos gefunden, die dann eben auch eingesetzt hast. Aber beim Stay-Ende weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was du dafür tatsächlich machen musst. Das habe ich jetzt auch nicht nachgesehen. Ich hatte nur so geguckt, oh, was gibt's alles für Enden? Und dann, das habe ich nicht, dann lass mal kurz bei YouTube nachschauen, wie das aussieht.
Habe ich jetzt tatsächlich auch nicht eruiert, was da die Voraussetzungen sind. Aber ich unterschreibe den Punkt, es ist jetzt nicht der narrative große Schluss. Positive Message, das ist super, in allen Ehren. Es wirkt aber schon so ein bisschen wie eben, ich sag jetzt mal ganz, ganz doof vielleicht, auf die Zielgruppe zugeschnitten, ne? Also klar, die eigentliche Zielgruppe sind Leute wie du und ich, die in ihren 30ern festhängen und immer noch Survival-Horror-Spiele lieb haben. Aber ich glaube auch, wenn eine jüngere Generation das spielt, das ist schon nicht verkehrt, dass das so endet, wie es endet, aber es ist bei weitem nicht der Titel oder das nächste Signal ist, was dann so eine narrative Tiefe hat, wie so ein Ozean, wo du dich drin verlieren möchtest in Spekulationen und Analyse. Das ist Heartworm bei weitem nicht. Das hält es auch, und da gehe ich mit dir einher, das hält es auch für mich davon ab, dass so über alle Klee abzufeiern und direkt Game of the Year an die Wand zu schreien und jedem damit auf die Nerven zu gehen, weil da fehlen schon noch mal so ein, zwei Schippen, ne, wo du dir denkst, okay, da ist so viel Fleisch, da will ich mich reinarbeiten. Heartworm ist am Ende auserzählt. Das ist cool. Das ist eine dann doch recht seichte Message nach dem sehr melancholischen Aufbau, wo man vielleicht mehr hätte rausholen können. Die Alternative wäre halt, dass es so ins richtig Nihilistische reinkippt gegen Ende. Das hätte ja auch passieren können. Und dann wäre es so, ach du Scheiße, das ist ja ein Magenschwinger. Hat der Titel nicht gemacht. Finde ich auch okay. Es muss nicht immer alles das nächste große Narrativbrett sein. Also, wie gesagt, ihr merkt schon, mich holen die Vibes extrem ab. Das ist das. Vibes und die Ästhetik und die Grafik und die Umsetzung dessen. Da kann ich dem Titel sehr viel verzeihen. Aber ich sehe die ganzen Punkte für einen Speedrunner oder generell für jemand, der das vielleicht mehrfach durchspielen würde, da fehlt dann wirklich der große Feinschliff am Ende des Tages. Aber für das, was es ist, vielleicht die eher seichtere und leichtere Survival-Horror-Kost mit starker visueller Präsenz, da ist Heartworm ganz vorne mit dabei. Und nochmal, der Titel macht so viele Dinge richtig, an denen wir uns nicht stören, wo wir anderen Spielen schon den einen oder anderen Unmut geäußert haben. Und das ist schon die reine Bewegung durch den Raum, dass die so fluffig läuft in dem Spiel, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Auch ein Mute House war an dem Punkt nicht zu 100% fehlerfrei. Auch Heartworm ist natürlich nicht perfekt. Da gibt's auch so einige kleine Nickeligkeiten, die mich stören. Zum Beispiel im Inventar, wenn du Dinge miteinander kombinierst, kommt immer so ein Text, der dich erstmal fragt, willst du das wirklich machen? Und der dauert mir zu lang. Ich will das einfach machen können, ohne dass dieser Text kommt und diese Texteinblendung.
Oh ja, das würde ich gerne. Das ist genauso, dass du, wenn du Laufen gedrückt hältst und du den Raum wechselst.
Ja.
Und dann weiter laufen das gedrückt hältst. In dem klassischen Resident Evil würdest du einfach weiter automatisch laufen.
Richtig.
Hier musst du den Trigger nochmal setzen, also genau. Die Taste loslassen und dann wieder anfangen zu laufen.
Ja. Du hast keinen Buffer, was das angeht.
Genau.
Also das ist so dieser kleine letzte feine Schliff, der diesen originalen Survival-Horror-Spielen, weil das natürlich eine Produktion auf einem ganz anderen Kaliber und Maßstab und mit einer ganz anderen Anzahl an Leuten war, völlig klar. Aber nochmal, Einzelpersonen, wie immer, und in Anführungszeichen, ne, zu lesen, unter dem Aspekt Hut ab, dass so viele Dinge funktionieren und wir uns über so viele Dinge eben nicht ärgern müssen in dem Zusammenhang und da ganz im Gegenteil ein bisschen schwärmen können an der Stelle über Heartworm. Das ist gut. Also die große Angst, dass der Titel scheiße wird, ist, dass es nicht passiert, zumindest nicht für mich und ich glaube auch nicht für dich, Björn, wenn ich das richtig rausgehört habe. Dementsprechend bin ich dem Titel sehr wohlwollend und vielleicht auch ein bisschen mehr, als es der ein oder andere wäre an der Stelle, aber tja, ich kann nicht aus meiner Haut. In mir steckt ein kleines, weinendes Teenager-Gothic-Girl und das wird von dem Titel absolut bedient.
Kannst ja auch deine Kamera dann mit auf die Gamescom bringen.
Absolut, ja, absolut. Ich mache sehr viele Bilder von dir, während du schläfst. Ah, das wird schön.
Im Hintergrund, das sind die besten.
Im Hintergrund läuft die ganze Zeit Placebo. Ah, schön, wunderbar. Hey, ihr Lieben, das war wieder mal eine ganz, ganz tolle Folge zu einer kleinen neuen Indie-Horror-Perle. Wir versprechen es euch immer wieder und wir halten es auch. Nicht nur die großen Brecher und die alten Klassiker, sondern auch immer wieder neueste Titel möchten wir euch auf dem Silbertablett servieren, dass ihr sie eben nicht überseht unter der ganzen Flut an Horrorspielen, über die es sich zu reden lohnt. Dementsprechend hoffen wir, es hat euch sehr gefallen. Wir sind Ink Ribbon Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast. Und uns gibt es überall, wo man Podcasts hören kann, selbstverständlich, da sowohl auf YouTube, Spotify, iTunes und Co., aber eben auch, ich hatte es ganz am Anfang schon mal erwähnt, auf Steady, das ist unser Angebot, wo ihr nicht nur, wenn wir auf der Gamescom sind, Gratisgetränke von uns erhaltet im Rahmen dieser einen Party, sondern eben auch einen ganzen Arsch voll Zusatzinhalte serviert bekommt, wenn ihr das möchtet, für einen kleinen Beitrag im Monat seid ihr dabei und erhaltet Zugriff auf die vollumfängliche Resident Evil Retrospektive. Wenn ihr unsere Resident Evil Folgen mögt, da gibt's noch sehr viel mehr, nämlich immer die Bonusbesprechungen, wo wir noch mal tiefer reingehen und der Vollständigkeit halber würde ich die auch jedem ans Herz legen, entsprechend, weil wir aufeinander aufbauend die Titel natürlich besprechen und das macht auch Sinn. Da ist wirklich das großartige Fleisch begraben. Dann gibt's da auch noch entsprechend von Björn und mir gesichtet alle Resident Evil Filme. Auch weitere Filme besprechen wir dort, unter anderem sowas wie Army of the Dead haben wir schon komplett abgehakt, aber auch andere Kleinigkeiten wie mal hier Eraserhead von Lynch oder auch die komplette Saw-Reihe mit dem guten Robin von Hooked, den haben wir ja auch schon erwähnt. Also da gibt's für jeden Geschmack was und da werden wir euch auch entsprechend weiterhin ordentlich Zusatzangebote und Zusatzfolgen um die Ohren feuern und die auch nicht zu knapp, was die Länge angeht. Teilweise sind da auch so 3-Stunden-Kaliber dabei. Holla die Waldfee, also die stehen diesen Folgen hier im Produktionsaufwand und im Rahmen in nichts nach. So, lieber Björn, das Internet ist groß und weit. Wo findet man dich denn, wenn man Bock hat auf mehr Björn?
Wenn man mehr Bock auf Björn hat, dann findet man mich natürlich immer unter meinem Online-Pseudonym Speckobst, das heißt da auf YouTube oder auch auf Twitch, wo ich mehrfach die Woche live bin und auch unter meinem wöchentlichen eigenen Podcast, den ich noch nebenbei alleine führe, dem Speckcast, der einmal die Woche rauskommt und wo ich dann eben über alles rede, was ich aktuell an neuen Titeln gespielt habe oder über die News rede, Fragen von Leuten beantworte. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen in entweder einer von diesen Inhalten oder auch alle, kommt, glaube ich, genügend raus jede Woche.
Ja, richtig. Wer mehr Björn sucht, der findet einfach mal eine Suchleiste Speckobst reinzimmern und dann werdet ihr entsprechend bedient. Ansonsten ist hier auch wie immer alles verlinkt bei uns im Blogpost. Ich bin der Benny. Hallo, ich bin auch hier in diesem Podcast. Mich gibt's im Internet unter dem Namen Blutiger Pfad auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, also Twitter, Instagram, Blue Sky, so irgendwie auch da, Suchleiste und ihr werdet fündig. Aber hauptsächlich hier, hallo, Inkrim Radio, das ist mein Heimathafen. Da hänge ich rum, da spreche ich gerne mit euch über Horrorspiele aller Couleur und gerne auch wieder in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns, dass ihr so fleißig unterstützt, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir sehen uns hoffentlich auf der Gamescom. Haltet uns auf. Wenn wir verschwitzt sind und außer Atem, dann hetzen wir vielleicht von einem zum nächsten Termin. Ansonsten sind wir immer für euch da. Bis dahin und tschüss.
Tschüss.